Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Es geht los, der letzte Podcast vor der Sommerpause und unserem Urlaub. Du bist ja auch unterwegs.
Wie lange ist die Sommerpause?
Gute Frage. Hast du eine Idee?
Wann bist du wieder da?
Ich bin am 12. wieder da.
Ja, ich am 15. oder 16. Kann man am 17. wieder aufnehmen.
Yes. Also 2 Wochen Pause, ne?
Ist es 2 Wochen? Ist ja harmlos, 2 Wochen Pause.
Ist ja harmlos, ne? Ja. Genau, ist ja fast gar keine Pause.
3 Wochen Pause sind das sozusagen. Also wer in der 3. Woche ist, dann wieder auf.
Ja, genau.
Ja, das schafft ihr.
Das kriegen wir schon hin, genau.
Das heißt, das schafft ihr, ihr müsst es schaffen. Wir haben genug alte Folgen, könnt genug alte Folgen hören.
Und ansonsten gibt es ja auch ein paar, auch für uns übrigens immer Überraschung, Future Classics Folgen. Wir lassen uns auch immer überraschen, welche als nächstes
gesendet
kommt.
Wird, ne? Wissen genau. Wir mal gar nicht.
Genau. Aber wir haben halt gemerkt, es gibt immer mehr Autos. Wir haben uns ja im Grunde ein bisschen spezialisiert auf die, die vielleicht auch ein bisschen seltener sind. Aber es gibt ja auch Autos, die heute vielleicht nicht selten sind, aber morgen doch ein Klassiker werden. Mal schauen.
Schwierig.
Ja, ich bin gerade so ein bisschen getriggert. Ich habe letzte Woche angefangen und dann aber auch zu Ende geguckt. Ich weiß nicht, ob du die Serie noch kennst. Könnte sein, dass du sie nicht geguckt hast, weil du dann schon aus dem Alter heraus warst. Eine 80er-Jahre-Serie, ich meine auf ZDF, und zwar Luzi, der Schrecken der Straße. Sagt dir das
ja,
was?
Ja, kenne ich noch, klar.
Ja, mit den Knetmännchen.
Ja, ja.
Ja, das war für mich, ich habe da so starke Erinnerungen dran und ich mochte die Serie so
an
gerne
damals. An Knetmännchen oder an Luzi?
An beides. Wie hießen die? Die Knetmännchen, weißt du noch?
Nee.
Wenn ich das sage, sagst du, ach ja, Friedrich und Friedrich.
Ah ja.
Genau. Und wenn du dir die Serie anguckst, kann man bei YouTube gucken, ist auch umsonst, sind auch nur 6 Folgen. In meiner Erinnerung, ne, lief die ein Jahr lang. Und das Coole daran ist, das ist eine Serie, die eigentlich, ja, zum größten Teil eigentlich deutsch ist oder deutsch sein soll. Das heißt, alles, was du so siehst an Typografien oder an Straßen und so weiter, soll eigentlich in Deutschland spielen, aber das meiste davon ist doch nicht in Deutschland aufgenommen. Was sie aber dann gemacht haben, ist natürlich...
Das ist eine tschechische Serie, ne?
Richtig,
den meisten
genau.
Damals.
Den meisten damals, genau.
Wie Pantau
genau,
und
genau,
so weiter.
Genau, und was sie aber damals gemacht haben, ist, dass sie so die typischen Autos aus Deutschland rausgenommen haben und dann dort immer wieder durch die Straßen fahren lassen. Und du siehst halt, wenn die Autos stehen und wenn du auch genau hinguckst, siehst du, dass die Kennzeichen gefühlt mit der Hand gemacht sind. Also du kannst das wirklich sehen, dass die nicht, wie man es früher gemacht hat, die sind ja mit einer Prägemaschine eigentlich, kennst das ja, diese Stanze, die Aluminiumbleche stanzt.
Nicht wie und, in Frankreich, handgemalt.
Genau. Und du kannst das sehen und dann fahren aber auch immer die gleichen Autos. Also wenn du dir diese 6 Folgen anguckst, dann siehst du immer wieder einen dunkelblauen Simca und aber alles Autos, bei denen du sagst, Alter, alle weg, weil das alles so aller Welt in Anführungsstrichen Autos sind, alle weg. Du siehst ja diese Brot- und Butterautos nicht mehr. Und ich war vorgestern war ich in Travemünde auf der Travemünder Woche, war da beim Hansebelt und habe auf so einem großen Parkplatz dort geparkt. Und da habe ich wirklich drei Autos mit DIN-Kennzeichen dort aufgenommen. Und das war so auffällig, weil eins war ein weißer Polo, nicht Fox, sondern, wie hieß denn noch ein Standardmodell vom Polo?
Also Fox war der billigste.
Fox war der, ich sag dir das.
Er hatte noch nicht mal eine Hutablage.
Boulevard.
Ja, das war so ein Sondermodell.
Ja, Boulevard, hier, schön so mit weißen Stahlfelgen.
Das war ein Sondermodell. Der Fox, der hatte noch nicht mal eine Hutablage, der hat nur hinten so ein Dings drin.
Und schön DIN-Kennzeichen. Richtig altes DIN-Kennzeichen.
Ja, aber das Auto ist auch echt ungepflegt, leck mich am Arsch.
Naja, der ist halt immer gefahren. Und daneben dann hier, auch der ist nicht der allergepflichteste, auch ein 124er mit OD-DIN-Kennzeichen. Und was ich noch hatte, war der hier, war auch schön. Schöne Kulisse. Hätte ich einmal posten können.
Was?
Schöne Kulisse. Vor dem Wasser.
Traumhaft schön mit diesen 10 cm dicken Zigeuner
Chromsicht. Ja, also, ja, man muss sagen, was du siehst.
Nee, Zigeuner darf man nicht mehr sagen.
Rotationseuropäer.
Oder fernreisenden
Chromsicht. Rotationseuropäer.
Rotationseuropäer.
Nee, hier, was man hier sieht, ist ein 6er BMW in Blau.
Tiefer gelegt.
Ja, nicht ganz period korrekt, die Kreuzspeichenfelgen, nee. Und dann eben mit den ja, Chromradlaufverbreiterungen.
Sind die Sicheln.
Wobei man sagen muss, wenn du den so von der Seite siehst, ne?
Sieht schlimm aus.
Sieht er gar nicht so schlecht aus.
Doch, ganz schlimm.
Aber, ja.
Aber passt zu deinem Beuteschema.
Naja, du weißt selbst, nicht selten, und gerade der 6er BMW ist so ein typisches Beispiel, finde ich. Der 6er BMW war ja eigentlich in den letzten 2-3 Baujahren total überholt schon. Also der wurde ja gebaut bis 88, würde ich sagen. 89 sogar, genau.
Ja, dann hat man extra nochmal so dicke Kunststoffstoßstürzen dran gebaut und so.
Man hat versucht, ihn noch so ein bisschen in die neue Zeit zu ziehen. Aber man hat natürlich schon gesehen, dass es ein Auto aus den 70ern war. Was ich heute sehr charmant finde. Und am schlimmsten, beziehungsweise am deutlichsten wird das eigentlich bei den amerikanischen Modellen, ne? Die eben auch, da gibt es halt doch einige späte, also die sind, das ist komischerweise, war das sowohl beim 6er BMW als auch beim 107er so, dass die letzten Baujahre einer auslaufenden Baureihe in Amerika immer noch ganz gut liefen. Also,
ist das so?
Ja, klar. Also du siehst ja deutlich, also 87, 88, 89er, 107er, wenn du jetzt guckst, sind doch ganz viele 560er aus Amerika dabei.
Vorher gab es ja auch gar keinen 560er. Dann.
Das ist richtig, es gab keinen 560er, aber ich meine jetzt 107er. Der Anteil, der nach Amerika ging, war deutlich höher.
Klar.
Und bei den 6er BMWs, du siehst selten einen deutschen 6er BMW, Baujahr 88 oder 89.
Ja.
Das sind meistens dann eben die amerikanischen, die dann ja auch schon die neuen Lichter
Afrikanischen?
Haben. Amerikanischen.
Amerikanischen.
Also, Luzi, der Schrecken der Straße, ruhig mal reingucken.
Ich habe immer lieber Michel geguckt. Michel aus Lönneberger war mein Lieber.
Habe ich auch gern geguckt.
Kenne ich auswendig. Ich fahre ja nächste Woche mit dem gelben Volvo nach Schweden.
Ja, das ist cool, schön. Machst du ein paar schöne Bilder?
Ja, und fahre mit meinem Konrad, fahre ich nach Schweden. Wir wollen ja in die Volvo World. Aber vorher, was er noch gar nicht weiß, er hört den Podcast auch nicht, so kann ich es ruhig erzählen, machen wir einen Schlenker und fahren erstmal nach Katult und gucken uns den Bauernhof an.
Nach was?
Nach Katult.
Erklär das mal bitte.
Ja, Katult, das ist der Bauernhof, wo Michel gelebt hat.
Ah, okay.
Ist doch Katult. Und den gibt es noch exakt so, der ist ja unverändert. Also die Filmkulisse.
Aber ist das, sorry, jetzt muss ich doof fragen, ist das dann in Lönneberg oder hat das nichts damit zu tun?
Michel aus Lönneberger. Lönneberger ist ja der Bezirk sozusagen.
Mhm.
Und der hieß doch Katult, der Bauernhof.
Also die waren da ja komme ich Katult. Nicht mehr drauf. Ja.
Und den Hof gibt es ja ganz noch. Also diese Familie, die den damals zum Dreh zur Verfügung gestellt hat, lebt da ja heute noch drin in dem Haupthaus.
Mhm. Okay, echt?
Und ja, und diesen, es ist alles unverändert. Sogar der Schuppen, wo er sich mal eingeschlossen hat, ist komplett. Das sind
noch, ach ja, stimmt, da ja, hat er dann immer, ja, das war sein Schuppen Zufluchtsort quasi.
Stehen
ne?
immer noch alle geschnitzten Figuren von Michel.
Ernsthaft?
Ja. Als hätte man gestern aufgehört zu drehen.
Und kennt dein Sohn die Serie?
Klar.
Ja, aber ich frage deshalb, weil ich weiß ja, wie das ist, wenn du heute einem Kind und meiner Tochter in 6 Jahren, wenn du der Michel, oder in diesem Fall reden wir mal über Luzi, das musst du wirklich so ein bisschen promoten, weil wenn die das erste Mal guckt, erstmal hast du natürlich, guckst du darauf und denkst, warum ist das so unscharf? Also weil, ne, die sind natürlich irgendwie heutzutage...
Nee, Michel ist ja so rotzfrech, das passt genau zu Konrad.
Ja, und das ist bei Luzi, ist nämlich das Witzige, da hat Anna-Maria sich dann auch schnell mit identifiziert. So Knetfiguren kann man dann sowieso. Und dadurch, dass es dann doch irgendwo ganz lustig gemacht war, hat sie es dann auch, ich sag mal, vorsichtig ein bisschen gesuchtet. Also bei mir macht es natürlich auch Spaß, ihr mal zu zeigen, so was habe ich früher geguckt.
Nee, ich habe alle Michel-Folgen schon 2 oder 3 Mal mit Konrad zusammen nochmal
gemacht. Ja, sehr gut.
Ja, cool. Genau, und wir fahren mit dem Volvo, wir fahren erst nach Katult und von Katult aus dann fahren wir nach Göteborg und gehen am nächsten Tag in die Volvo World.
Ah, stark.
Fahren einmal so im Kreis durch Schweden mit dem, unten durch Schweden mit dem gelben Volvo.
Ja, das ist ja ein Traum.
Fahren dann mit dem gelben Volvo nach Dänemark,
nach
Seeland oben. Da habe ich an der Küste oben ein Haus gemietet.
Mhm.
Am Strand direkt und da kommt dann Andrea mit dem Großen, die kommen dann dahin, da treffen wir uns dann und bleiben wir da noch.
Toll.
Ja. Aber erstmal macht der Volvo eine Tour.
Ja, das ist mega.
Also
das,
alte Volvo.
Da bin ich ja, da bin ich richtig neidisch, weil das ist eine gute, einfach auch eine gute Tour. Und eine Vater-Sohn-Tour funktioniert aus meiner Erfahrung auch immer sehr gut.
Ja, mit Frankfurt sowieso.
Das ist schon cool. Ja, schön.
Genau, ich komme hier total skandinavisiert wieder hinterher.
Ja.
Habe den ganzen Tag geräucherten Fisch gegessen, wie ich mich kenne und solche Sachen gemacht. Ich habe schon geguckt, da in Google Maps mir alles ganz genau angeguckt, wo ich das Haus gemietet habe, wie bei die nächste Fischräucherei entfernt ist und so.
Ah, nichts dem Zufall überlassen.
Nein, ne? Nein, nein, nein.
Nicht bevor man da noch anfängt, nein, wenn man Hunger hat, was zu suchen, ne?
Nein, und noch so einen Supermarkt rennt oder so. Nee, nee, ich werde jeden Tag in diese Fischräucherei fallen, mir den Fisch da holen.
Sonst hol dir doch diesen Fisch aus der Dose.
Mhm.
Du weißt, welchen ich meine, ne?
Diesen stinkenden.
Diesen, der, ja.
Nee, es gibt da, pass auf, es gibt tatsächlich, die Firma heißt Fangst mit F, Fangst.
Mhm.
Kommt auch aus Dänemark. Das ist, sind Fischkonserven.
Mhm.
Ist extremst lecker. Gibt es geräucherte Sprotten und so und alles, aber auch Frischwasser.
Sind auch lecker, habe ich lange nicht mehr gegessen.
Alles.
Kieler Sprotten.
Das sind alles Bio- und Frischwasserfische. Also es ist nichts irgendwie aus. Es ist nichts Gezüchtetes. Es ist noch ein bisschen teurer, die Büchsen.
Ja, okay.
Gibt es in Hamburg in 2, 3 Läden, gibt es unter anderem im Urban Market. Mhm. Kennst du den Urban Market eigentlich?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Wo es die Turnschuhe auch gibt und so. Mhm. Die haben auch Fangstfisch.
Ach was?
Ja, klar.
Okay.
Total cool. Und jetzt war ich am, ist ja gerade Schlemmersommer.
Mhm.
Ja? Kannst du überall in den Restaurants kannst du überall Menü essen.
Hast du so ein Schlemmerheft?
Nee, ich war letzte Woche im Rahmen des Schlemmersommers, gibt es Menü auch wirklich, also in Anführungsstrichen sehr günstig dann, kannst du ins Jellyfish gehen. Jellyfish hat ja einen Stern. Ne?
Ja, ja.
Und da war ich letzte Woche mit Andrea im Jellyfish, schön Menü essen. Und lustigerweise stehen da auf der Karte, kannst du als Zwischengericht auch von Fangst solche Büchsen bekommen. Du kriegst also eine Konservenbüchse mit aus dem Jellyfish geröstetem Brot und Butter.
Ach, schön.
Kannst du als Zwischengericht essen da.
Ja, witzig.
Geil, ne?
Ja.
Deshalb, ja, weil du nur kommst, also bist ja wieder
wir können dann Konserven
totaler
tauschen.
Exkurs über das Essen. Ich komme nur drauf, weil du sagst, so diese stinkenden Konservenbüchsen, das mache ich natürlich nicht.
Ja, man kann sich das ja immer nicht vorstellen. Man hat das ja mal im Fernsehen gesehen und da kann man es ja gut ertragen, wenn man es nicht riechen muss. Aber das soll wohl echt abartig sein.
Ja, fermentiert ist ja, glaube ich. Ne?
Ja, es soll einfach, das ist ja immer wieder Mutprobe und naja, also gut.
Ja, jedes Land hat andere Sitten. Ne?
Das ist so, ja.
Genau.
Ja. Ja, ich fliege am Mittwoch nach Spanien, leider diesmal nur 11 Tage. Gestern noch mit meinem Cousin, wie gesagt, angeheirateter Cousin Alex, noch ein bisschen Kontakt gehabt, weil wir auch ins Automuseum wollen. Es gibt in La Coruña ein neues Automuseum, ganz neues, gerade neu eröffnet. Soll sehr cool sein, modern und ich bin gespannt, also ein modernes Museum. Ich bin wirklich gespannt. Ist auch in Galicien eine neue, ich sag mal, Attraktion. Und ich habe auch 1, 2 Autos, die ich mir angucken werde. Ich werde es diesmal nicht so, ich sage das jetzt mal vorsichtig, nicht so exzessiv machen wie sonst. Das ist so echt ganz lieb. Also ich bekomme dann immer so einige Tage vorher von meinen Verwandten immer so die Nachricht, dass sie sich freuen, dass ich komme. Dann gestern die Nachricht bekommen, mein Boot läuft. Also sie haben das Boot schon mal ausprobiert, ne? Und mal gucken, vielleicht können wir mal ein bisschen rumschippern da. Aber ich habe gerade auch vor dem Podcast Jens noch was gezeigt. Was mich ja wirklich nochmal juckt, weil das so die tiefste Kindheitserinnerung ist an Automobil in Spanien, ist eben dieser Seat 850, der ja so sehr baugleich oder sehr ähnlich ist wie ein Fiat 850.
Ja, den gibt es aber übrigens in Spanien als Viertürer, das ist cool.
Das habe ich auch schon gesehen, ja.
Das ist lässig. Also als normalen Fiat 850, weiß ich nicht.
Ja, so aber ist meine Erinnerung, weil mein Onkel den hatte. Ich finde den Viertürer, wenn er auftaucht, auch ganz witzig.
Mega cool.
Ja, weil auch da nochmal, was sie alles aus einem 850, was daraus alles so entstanden ist, ne, ist ja...
Kleinbusse,
kannst Coupé, Cabriolet. Also eigentlich kannst du ein dickes Buch machen, nur über Autos, die auf der Seat 850-Basis...
Ja, klar.
Oder?
Natürlich.
Das ist unfassbar.
Genau.
Das ist wirklich ein Auto, so blöd das klingt, was die Welt mobilisiert hat. Ne?
Naja, Südeuropa ein bisschen.
Also Europa, ne? Südeuropa.
Ein bisschen.
Südeuropa.
Bisschen Südeuropa.
Südeuropa, bisschen, ja. Ja, natürlich, der Käfer genau. Hat natürlich
Käfer noch... Käfer gefahren, R4 gefahren. Ja. Der R4 wurde auch in Spanien gebaut.
Ja, Faser.
Der hat hinten immer so einen dicken, fetten Chrombügel zusätzlich.
Ja, Ja, aber auch das, ne? Es ist alles sehr, sehr selten geworden. Ja, und einen 108er will ich mir angucken, Mercedes, der ist auch nicht so weit weg. Ich habe jetzt so ein bisschen wirklich geguckt, dass ich mir nur Autos angucke, die irgendwo sind, wo ich auch dort in der Nähe aber noch nie war, also irgendwo an der Küste, damit das einfach auch, wenn, ich sag mal, wenn Kerstin und Anna-Maria mitkommen, damit das zumindest mal auch ein bisschen Gathering ist.
Mitkommen müssen.
Und der, genau. Und der ist eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Kann ich dir gleich mal zeigen. Ist ein dunkelgrüner 108er, der einem deutschen Diplomaten gehört hat. Und aber auch noch das originale, allererste Kennzeichen Spanien hat. Also was ja immer nur aus Zulassungsbezirk und 5 Zahlen besteht. Daran kann man das immer erkennen. Das bedeutet dann auch, der ist immer dort geblieben. Und kann man ganz gut die Historie von dem Auto nachvollziehen, auch mit den allerersten Belegen von damals aus den 60ern. Es ist ein 280 SE. Das sind ja eigentlich dankbare Autos, weil der Motor ist relativ problemlos. Das sind jetzt keine Raketen, aber auch nicht langsam. Und ein 108er, wenn die Karosseriesubstanz gut ist, ist das tatsächlich ein sehr schönes, dankbares Auto. Immer wieder, das Wichtigste ist Karosseriesubstanz, weil ja, wenn so ein Ding schon irgendwie faulig war, oder dann kannst du es vergessen.
Ja gut, in Spanien hast du natürlich die Chance, dass es eben nicht faulig ist.
Ne? Ja, 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 die Chance, also das ist wirklich, also man muss sagen, dass wirklich die 85% der Fahrzeuge dort sehr gut sind, es sei denn, sie standen wirklich, das gibt es nämlich auch, in der Nähe, ja, oder immer in der Nähe vom Wasser, wo dann der Wind mit dem Salz rüberzog. Sowas hast du auch mal. Und was es halt auch oft gibt, dass die Autos, also man müsste da wirklich vielleicht mal einen Spezialisten haben, der sich mit dem Thema Blech und wie sagt man, was gibt es für eine Lehre, die damit zusammenhängt. Also wenn Autos 3, 4, 5 Jahre alt waren und aus Deutschland dann nach Spanien gegangen sind, aber davor eben auch 4 oder 5 deutsche Winter mitgenommen haben, dann kann es halt auch sein, dass da schon, ich sag mal, die Saat ausgetragen wurde in der Karosserie.
Die braune Saat.
Genau. Ja, solche Probleme haben deine Autos in der Regel ja nicht.
Nee, ich habe meine Arbeitspapiere wieder, da sind jetzt alle Eintragungen drin. Es ist der Schein unten gefüllt
mit Daten. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Was kostet so ein Spaß? Also mal ganz blöd.
Wieso Spaß? Das war keine ernste Geschichte. 175 Euro kostet die Eintragung,
ja.
Also die Eintragungspapier.
Ja.
Und dann nochmal 105 Euro Papiere, Amt, bla und so
weiter. Okay, ja gut, das kann man ja machen.
290 Euro
zusammen. Ja, das kann man ja machen. Das kann man ja machen. Vielleicht nochmal ein Hinweis, weil ich immer wieder gefragt werde. Ich dachte auch, jetzt geht sie wieder, aber ich versuche mich mal jetzt noch vor dem Urlaub nochmal drum zu kümmern intensiv. Ja, ich weiß, also unsere Facebook-Seite funktioniert nicht, also die 2 aus 11 Facebook-Seite funktioniert nicht. Vielleicht dazu Info, ich bin vor ein paar Wochen gehackt worden. Hat sich jemand auf die Seite gehackt, hat dort Werbung geschaltet.
Nigerianischer Prinz vielleicht?
Ja, ja. Warum? Wie kommst du darauf?
Das sind immer die so Hacker-Mails.
Ja, ja. Ja, ach so, ja. Meinst du, ich habe geerbt, meinst du, ne? Mhm. Hat dann Werbung geschaltet. Ich habe es relativ schnell gemerkt, aber dann waren 460 Euro schon mal erstmal bei PayPal abgebucht. Und habe das dann alles soweit gestoppt. Und habe auch Kontakt zu Facebook aufgenommen und die haben das dann auch in die Prüfung geschickt und haben mir gesagt, es dauert jetzt ein paar Tage und dann werden die das prüfen und dann auch muss ich mich wahrscheinlich wieder identifizieren. Ich habe aber jetzt keinerlei Aufforderungen bekommen, mich zu identifizieren und ich glaube, so richtig durch ist das Thema auch noch nicht, weil, das habe ich zwar dem Kollegen am Telefon gesagt und er sagte zu mir, ein Hack ist das komplizierteste, was es gibt, wenn man es überprüfen muss. Da habe ich gedacht, ja, mag sein, also für euch ist das komplizierteste, was es gibt zum Überprüfen. Weil die waren ja schlau, die haben, also du musst dir vorstellen, die haben Werbung geschaltet und dann wird dir ja die Werbung in Rechnung gestellt, weil du hast ja irgendwelche Zahlungsdaten bei Facebook Meta hinterlegt, wenn du Werbung schalten willst. Ich habe es schnell gemerkt, habe denen dann die Einzugsermächtigung entzogen und trotzdem hatten die in der Zeit dann schon andere Kreditkartendaten bei Meta hinterlegt. Ich hatte PayPal hinterlegt. Was passierte also jetzt? Die haben wahrscheinlich gemerkt, ja, das ist ein Hack. Haben Geld erstattet, aber eben nicht mir, sondern auf die neue Kreditkarte, die die Hacker hinterlegt haben. Das heißt, sie haben sich auch noch die Kohle wiedergeholt wahrscheinlich. Und ich stehe im Moment da irgendwie mit 460 Euro in der Kreide und dann sagen die halt, zahl mal erstmal die 460 Euro, bevor wir das wieder freigeben. Dann sage ich, nee, ich zahle die nicht, weil ich habe damit nichts zu tun. Ein bisschen nervig, ja. Tatsächlich nervig, weil man das ja auch nicht kennt und weil es eben nicht so ist, dass man irgendwie, kennt ja jeder von uns auch, wenn du halt heutzutage ein Problem hast, dann rufst du nirgends an, sondern du schreibst irgendjemandem irgendeine Mail und wartest, dass irgendjemand auf irgendwas antwortet. Und wenn du Glück hast, bietet dir mal jemand einen Rückruf an. Ist ja anders als hier in der Garage 11, wo man den Garagisten direkt anrufen kann und mit ihm reden kann. Das ist ja heutzutage, wenn ihr ein Problem habt, wisst ihr selber, ob das Bank ist, Versicherung oder sonst was. Da will ja kein Mensch mehr spontan mit euch reden, oder?
Nö.
Ist doch so.
Hotlines, genau. Und Callcenter, genau. Irgendwo in Nordmarokko. Genau.
Ganz schlimm. Ahnung. Ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Naja, so, und das ist das eine. Ja, und die Homepage, die ist tatsächlich dann im Neuaufbau, weil das ist ja auch immer, da gibt es ja bestimmte Protokolle, die erfüllen muss und dann muss man es halt erneuern. Und dadurch, dass derjenige, / diejenige, die die Homepage ursprünglich mal gemacht hat, das jetzt gerade nicht mehr macht, muss ich halt gucken, wie ich das wieder zum Laufen bringe. Die ist ja, ja, ich will gar nicht sagen, eigentlich nicht so wichtig, aber wenn sie nicht funktioniert, ist auch blöd. Und da sind natürlich immer alle Links, wo man uns hören kann. Und ich finde es immer spannend, dass der eine oder andere von euch, ich freue mich immer über die Kommentare, ich lese die auch alle, uns ja auch bei YouTube hört. Also ist eigentlich aus meiner Sicht immer kein Medium, um einen Podcast zu hören. Aber dadurch, dass YouTube ja jeder frei nutzen kann, gibt es eben einige Hörer bei YouTube. Und eben auch einige, die wirklich immer gerne was kommentieren. Und nochmal, ich freue mich darüber, ich lese das alles. Ich kann nicht immer direkt antworten, weil meistens lese ich das dann auch irgendwie zwischendurch bei der Arbeit, weil das kommt dann gerade rein und ich kriege eine Push-Nachricht. Aber ja, und ich freue mich übrigens darüber, dass es wirklich immer alles, und das ist mir ganz, ganz wichtig, also Meinung ist Meinung, das ist vollkommen in Ordnung, aber es sind immer alles positive Kommentare. Also es ist nie so, so richtig blöd oder so. Und ja, wie man so schön sagt, stay positive, weil ja, wir machen das ja nicht, damit irgendjemand sich ärgert oder dass wir uns ärgern müssen. Jo, ganz nett. Jo, genau. Und
genau,
das war nochmal wichtig.
So, und jetzt schönen Urlaub.
Nee, nix da. Wir reden noch mal ein bisschen über Autos, haben wir doch gar nicht gemacht.
Ja, ich bin diese Woche übrigens den NSU TTS gefahren.
Ach, wieso?
Ja, war ein Kunde da, der sich für interessiert hat.
Ja.
Na, der kann eine Runde fahren, sag ich, ja. Ich sollte aber fahren, der wollte nur daneben sitzen.
Ja, ja. Hätte ich übrigens auch gesagt.
Und ich bin den auch noch nicht gefahren und war überrascht, wie gut das fährt. Wahnsinn.
Komisch, dass du das sagst.
Wahnsinn, weil das fährt auch so qualitativ hochwertig.
Komisch, dass du das sagst. Weißt du, warum? Ich glaube, der eine oder andere Hörer wird das nicht glauben, wenn wir so reden. Aber ich habe heute Morgen mit meinem Schwiegervater genau darüber gesprochen.
Echt?
Ja, und zwar, wie war denn der Zufall? Warte mal. Ja, wir hatten irgendwie über den Smart, den ich von ihm gekauft habe, gesprochen und den neuen, den er hat. Und dann fing er an, über Motoren zu reden und dann fing er wieder über seinen NSU TT an, den er hatte. Er hat den TT.
Ja.
Ne? Keinen RS heißt er?
Nee, TTS.
TTS, kein TTS, aber er hat den TT. Und hat dann halt erzählt, was er am Motor alles gemacht hat damals und natürlich einen Ölkühler vorne und den Sturz verändert und dies und das und jenes. Und das war alles in den 70ern in Berlin.
Ja.
Und er sagt halt, ja, damit war man schon sportlich unterwegs. Also da gibt's ja in Berlin gibt's ja große Kreisel und da sagt er, ja, da bist du dann richtig, musst du halt das Lenkrad festhalten und hast dann richtig Späne gegeben im Kreisel und das Ding kommt wirklich kaum an seine Grenzen. Also der hat halt Haftung ohne Ende gab das Teil, ne? Der klebt auf der Straße. Und er sagte halt auch, das fuhr sich wirklich toll. Naja, und man hat immer rumgesponnen mit all dem, was er noch so gemacht hat. So irgendwie spezieller Luftfilter und Auspuff vom TTS hatte er. Sagte aber, der säuselte aber nur so. Ja, und dann habe ich den ausgebaut und habe ich den leer gemacht und so. Aber nachher war er mir zu laut. Das war ja auch, ist ja auch immer das Gleiche damals. Ne? Er war dir erst zu leise und dann dröhnt das Ding halt die ganze Zeit. Das hat ja meistens auch einen Sinn, wie ein Auspuff konzipiert ist, damit er eben bei jeder Drehzahl zumindest mal auch ein komfortables Fahren ermöglicht.
Nee, ich war überrascht, wie gut das fährt. Und der ist ja auch ganz schön tief und hat ja diese Spießfelgen mit den beiden Reifen.
Ja.
Dann habe ich gesagt, okay, dann probieren wir das mal aus und fahren zu zweit über Kopfsteinpflaster und lenken mal voll ein oder so. Ne? Der schleift nicht, da quietscht nichts, da knarrt nichts. Das ist unglaublich in welcher Qualität dieses Auto gebaut ist oder restauriert ist auch. Wenn du damit fährst, so fährst du aber eine schlechte Wegstrecke oder so, nichts, es ist totenstill in dem Auto. Du hörst nur den Motor und das war's. Und das lenkt sich geil und das hat auch ordentlich Leistung, das fährt richtig. Es fährt halt richtig flott auch, ne? Mhm. Also gut, klar, aus heutiger Sicht, wenn du in dem Abarth von 95 sitzt, was anderes, aber wenn du belegst, das war 1971, dann hast du gesagt, Alter, das war 1971, aber ganz weit vorne.
Genau.
Was ein, ich war wirklich mehr als positiv überrascht, wie toll das fährt. Ich ganz geflasht
gewesen. Und dein Beifahrer?
Hm? Der auch, der hat dann auch gesagt, boah, top, alles in Ordnung. Ob man kauft, weiß ich nicht, aber die, also technisch oder so an der Historie auch von dem Auto, die kann sein, es gibt nichts zu mäkeln an dem Wagen, das ist das Problem. Ne? Der ist ja nicht billig, der kostet 65.000, aber
ja, ja, ist klar, ist viel Geld
für. Das ist der Privatwagen von dem NSU Walter gewesen. Dann hat es hier der absolute Ultraspezialist hat es restauriert, also es ist Matching Numbers, auch in der Geburtsurkunde habe ich jetzt noch mal mir alles angeguckt, die Unterlagen. Die hatte ich ja bestellt beim ersten Verkauf, ich den da aus der Sammlung hatte. Der ist auch original in Tiger Orange mit Kord Schwarz ausgeliefert. Steht so in der Geburtsurkunde drin. Ne? So. Also es passt einfach alles. Ne?
Witzig, ne? Das, also das Kord in einem so sportlichen Auto war. Also wenn du heute so Kord, weißt du, so Kordhosen, ne? Ich meine, das hat man, ist ja zwischendurch auch immer mal wieder wirklich ernsthaft modern.
Ich habe Kordhosen.
Ja, 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 ist ja.
War nie aus der Mode für mich.
Ich weiß, was du meinst, ne? Aber in der Zeit so 90er hatte der Lehrer eine Kordhose an.
Den habe ich übrigens, wo wir ja gerade bei 70er Jahre Autos sind, habe ich was ganz Tolles erlebt. Ich sage jetzt einfach mal den Vornamen nur, der Robert war da mit seinem Mercedes 200 Diesel in Horizontblau, den ich ihm vor ein paar Jahren verkauft habe. Und der 200er Strich-8er.
Ah, dieser schöne.
Ja, genau. Der war hier am Dienstag und hat hier sein Wertgutachten neu machen lassen. Das hatte er angefragt bei, bei Elmas und ich habe gesagt, ja, und ich, weißt du warum? Nur weil er hier sein wollte. Ja. Er kann ja auch so kommen einfach, ne?
Ja.
Für ihn war das, oh, da bin ich wieder mal in der Holy Garage und der war total geflasht von der Garage 11. Und ey, das Auto hat sich, das ist, ich habe mir den ja nochmal en Detail mit Olli angeguckt, wir haben ein gut neues Klassik-Data-Gutachten gemacht. Das ist unglaublich. Aber der wird den nicht mehr hergeben. Also ich habe ja gehofft, dass er nochmal wieder verkaufen will oder so. Vielleicht wollte er deshalb hier hinkommen.
Nee, okay.
Das Auto, das ist der geilste Strich 8.
Hat Olli das Gutachten gemacht?
Ja. Habe ich direkt für meinen Volvo auch ein neues machen. Das jetzt, bevor ich dann ins Ausland fahre, wenn was passiert oder so.
Ja, ich muss mit Olli mal sprechen. Ich habe ja noch ein Winterprojekt für ihn.
Und
ich sag mir, ich muss mit Olli mal sprechen. Wir hatten damals was vereinbart. Ich habe ja noch ein Winterprojekt für ihn. Ich will, dass er sich meinen 57 anguckt, damit er dann auch nächstes Jahr schön auf die Straße kommt.
Das ist ein Pferd. Und das Krasse ist, der Robert hat sich, also Robert ist jetzt Rentner, glaube ich, ist im Ruhestand. Der Robert hat sich so schräg, ne? Haben wir uns so behalten, ja, er war ein Bockhorn und so. Und die, ich so, ja, das interessiert Bockhorn, das interessiert mich nicht so. Also, das ist so eine andere Art Oldtimerei, die mich nicht so, mich fasziniert das nicht, da durch den Dreck zu latschen, mir die ganzen Teilstände anzugucken. Das ist nicht mein Thema halt. Muss auch nicht, ist alles in Ordnung. Weißt du, der meinte, ja, bei dem 220er, der bläut manchmal leicht, da muss man vielleicht mal Ölabstreifringe machen oder so. Und das will er selber machen. Und jetzt hat er, wollte er erstmal ausprobieren, ob er das kann. Weißt du, was er gemacht hat? Der hat sich einen alten 220er Dieselmotor gekauft, hat sich ein Gestell dafür gebaut und hat diesen Motor zerlegt und wieder zusammengebaut. Und der Motor ist in einem Gestell in seiner Werkstatt drin. Du kannst ihn starten.
Du kannst ihn starten. Der läuft. Ja, geil. Das ist geil.
Mit einer Auspuffanlage nach außen, mit so Rohren. Und ich sag, wie, ich war vollkommen, da hat er mir die Bilder gezeigt von diesem Gestell. Ja, und das habe ich in Bockhorn noch gekauft, das Teil, das Teil. Und jetzt weiß ich, dass ich das kann, hat er gesagt.
Ja, geil.
Und das hat er nur gemacht, um zu testen,
ob, es ob bei er seinem dann Auto, ja, ja, klar,
an den 200 Diesel rangehen kann. Sagt, ja, ist, aber wie geil ist die Rangehensweise denn, sag mal?
Ja, ultra cool.
Mega, oder?
Ja, ultra cool.
So was habe ich noch nie erlebt.
Ja, aber ich kann die, also ich kann die Denkweise total nachvollziehen. Und das Coole ist ja, dass für ihn dann dieser gesamte Motor, das Mysterium ist komplett aufgelöst.
Genau.
Weil du sagst, okay, was gibt's da jetzt für Teile? Dann kannst du bei so einem Motor gucken, okay, was kann ich an Teilen davon jetzt noch original kaufen?
Genau.
Was macht Sinn, noch zusätzlich zu machen?
Ja.
Und dann holst du dir so ein, wie nennt sich das? Es gibt so Typenbücher, wo du genau die Maße sehen kannst. Und dann, ja, hast du eine, dann hast du eine Schieblehre, ja, und ein paar Messwerkzeuge. Und dann kannst du genau gucken.
Besser, er hat ja jetzt mit dem 220er Motor, er kann ja auch den Motor rausnehmen, ja, kann den 220er da reinbauen, ja,
und kann
nur den 200er fertig machen, ja, und kann trotzdem weiterfahren.
Ja, ja, genau.
Wie geil ist das denn?
Ja.
Dieser Strich 8er, habe ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen,
sorry,
dass man den hätte behalten sollen. Dieser, wenn man den mal wieder sieht, in diesem Horizontblau mit dem blauen Stoff und dem Schiebedach.
Ja.
Ach, das ist ein geiles Auto.
Ja.
Oh, ist der ja die erste Serie.
So eine Aura, ne?
Ja, ich finde ja auch erste Serie 10-mal schöner wie Facelift beim Strich 8er. Und diese erste Serie in Horizontblau, das ist die Farbe für das Auto.
Das war, ich hatte mal in den USA auch einen Horizontblauen gesehen. Der war aber ratzfatz weg, weil der auch top war und ganz wenig gelaufen
hatte. Übrigens, Horizontblau ist
eine Traumfarbe.
Ein helleres Blau-Grau, kann man sagen.
So, ja, no? Ja, ja.
Das ist so schön.
Sieht aber schön aus.
Boah, ja. Da mit blauem Stoff innen drin.
Ja, 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 ja.
Ein dunkelblaues Armaturenbrett.
Boah. Naja, es zeigt aber auch da, also das, man merkt ja, wie du schwärmst. Wenn man so ein Auto in so einem erhabenen Zustand sieht, dann weiß man aber auch, welchen Ansatz damals Mercedes an sich und die Menschen, die ihn gebaut hatten. Ey.
Aber in jedem Detail, ja, in jedem Teil. Ja. Du sitzt da drin, allein der Chromring, der als Hupe dient.
Ja.
Ey, ja. Aus diesem Chromring kannst du einen ganzen Dacia bauen.
Ja.
Weißt du, wenn, ja, du den Blatt walzt.
Ja.
Oder die Chromringe und die Einfassung der Instrumente.
Auch mit diesen Stufen, mit diesen,
genau. Aber dermaßen, wenn du das anfasst,
ja,
ey, das ist ja jetzt weit über 50 Jahre,
ja,
das Zeug.
Ja.
Das hat eine Qualität,
ja,
für immer.
Ja.
Für immer.
Ja. Und dazu passt.
Das ist der absolute, auch die Haptik, wenn du die, das, ja, ist so geil.
Das ist Hammer, ja. Und dazu passt auch total die Art und Weise, wie damals die Prospekte gemacht wurden, wenn du dir die anguckst, ja, ja, von dem Strich 8er.
Ja, ja.
Du guckst sie dir an und denkst, ist das jetzt irgendwie. Ist das gemalt?
Ja, ja.
Oder, und das ist wirklich damals ja im Fotostudio aufgenommen worden. Ja. Und zwar unter den krassesten Bedingungen. Also wirklich auch auf eine Art und Weise, die unglaublich aufwendig war, ja, und mit Farben versehen. Unfassbar.
Ja, es ist
unfassbare, ja, Aufwände, ja, die sie ja gegangen sind. Ne?
Ja, ist ja bei dem gelben Strich 8, den ich hier noch stehen habe, da ist ja noch die Verkaufslampe von Mercedes dabei.
Ja.
So eine blaue.
Ja.
Ja. Und da ist ja alles noch drin, mit Preisliste und Prospekt. Das ist dermaßen aufwendig alles gewesen. Ach, wo wir Preislisten sind, die habt ihr ja keine mehr jetzt, ne? Wie war das? Ah, lassen wir es, war ein anderes Thema, hatten wir mit Carsten.
Ja, ach, das ist aber ein bisschen komplizierter. Also wer wirklich Lust hat, sich das erklären zu lassen, dem erkläre ich das gern. Es ist aber halb so wild. Nur,
trotzdem also, doof,
wirklich
wenn
blöd.
Die Fachzeitschriften das so schreiben.
Wenn die Fachzeitschriften das so schreiben, ist das doof. Und es ist halt für unsere Verkäufer blöd, weil das musst du jedem Kunden ja auf irgendeine Art und Weise erklären. Ja? Und wenn man, also böse Zungen behaupten, es ist eine Preissenkung, ohne den einen oder anderen negativen Effekt einer Preissenkung zu haben. Und ja, weil eine Preissenkung ist ja sowieso irgendwie, wie soll ich das sagen? Das ist ja so eine Art Zugeständnis dessen, dass man irgendwie vielleicht
das was nicht teuer,
ganz gemacht, richtig gemacht hat. Ja, ach, das ist schon eine spezielle Geschichte. Was für mich wirklich nervig ist, dass ich weiß, dass es erklärungsbedürftig ist. Und am Ende ist es halt wieder derjenige, der dem Kunden gegenübersteht, nämlich der Verkäufer, der eine Extra-Runde drehen muss, um zu erklären, dass die Basis, nach der die Nachlässe berechnet werden, halt der Listenpreis ist. Knister, knister.
Mhm. Haribo, Bitterlemm.
Ja, das war's jetzt.
Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ist auch ein langweiliges Thema, weil am Ende ändert sich eigentlich gar nichts. Die Autos sind trotzdem immer noch nicht die billigsten Mercedes. Und ja, c'est la vie. Was ich übrigens ganz cool fand, es gibt ja dann doch so ein paar Sachen oder so ein paar Autos, die Mut machen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Smart will wieder so ein Smart Roadster bringen. You know what I mean?
Mhm. Aber nicht so ein Smart Roadster, sondern ein Smart Roadster.
Ja, ja, klar.
Das ist, also natürlich kein extrem leichtes Heckmotorauto, sondern eine 3 Tonnen schwere, kleingewalzte Elektromurmel.
Sind wir mal gespannt, was es tatsächlich wird.
Ja, es wird auf keinen Fall ein leicht sportliches Auto, was auf dem Hockenheimring höhere G-Kräfte erreicht wie Porsche 964.
Nee, da habe ich mich diese Woche auch, war ich auch erschrocken, weil mein EQE, den ich als Dienstwagen habe, der hat jetzt langsam wieder die Kilometer voll und ich brauche ein Nachfolgefahrzeug. Und bei uns ist es natürlich so, dass wir die Fahrzeuge immer aussuchen nach auch Vermarktbarkeit. Und dann hat mein Kollege mir angeboten, Mensch, wollen wir nicht ein EQE-SUV machen? Da habe ich gedacht, ja, können wir machen. Bin ich tatsächlich noch gar nicht gefahren, so, weil ist ja noch nicht. Und dann habe ich mich damit mal beschäftigt und habe gedacht, ja, okay, also das, ich sag mal, für meine Zwecke ist das mehr als geeignet. Aber wenn du dann siehst, dass das Auto ein Leergewicht hat von über 2,5 Tonnen und du halt besetzt mit ein paar Koffern dann irgendwie bei 3 Tonnen landen kannst, dann denkst du, ey, 3 Tonnen Auto? 3 Tonnen Auto?
Boah. 3 Tonnen Auto, die mit 3 Tonnen jede Straße, jede Brücke, jede Auffahrt belasten.
Ja, was ein geladener Sprinter oder so auch macht. Aber ich weiß aber, was du meinst.
Sprinter wiegt leer nur 2 Tonnen.
Aber,
ein Sprinter wiegt leer 2,1 Tonnen.
Ja, ja, der ist beladen nicht. Ne?
Ja, aber ein riesen leerer Sprinter im Leergewicht wiegt eine halbe Tonne weniger.
Also so eine Elektro-Tour. Das ist echt, man muss das wirklich ausblenden. Das ist irgendwie surreal.
Ja, das ist genau, surreal. Frank saß hier gerade, das Fiat 124 Coupé ist rübergekommen, das steht hier. Dann hat er mich nochmal gefragt, ob der wirklich nur 960 Kilo wiegt. Ja, und fährt auch und macht richtig Spaß.
Ja, das ist ein wunderschönes Auto, bei dem ich wirklich sage, dass dieses Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was man da bekommt, Leistung, Optik, das ist, je mehr man sich den anguckt aus den verschiedenen Perspektiven, muss Keiler das Sound. Ein unglaublich modernes Coupé gewesen sein in so einem Mittelklasse-Segment in den Anfang 70ern. Das ist unfassbar.
Es gibt ja A, B und C-Serie.
Ja.
Die A-Serie hat ja nur 2 Scheinwerfer mit so ausgestellteren Kotflügeln.
Ja.
Und die geht los bei 1967.
Ja.
Und die Rückleuchten vom 124 A-Coupé sind übrigens die gleichen am Lamborghini Espada auch.
Ja?
Ja, klar. Ja.
Nein, das Auto hier ist schön. Es gibt ein Detail, was mir nicht so gut gefällt, das war Pillepalle, weil ich glaube, diese Abarth-Logos in den Sitzen da eingestickt, das muss man mögen. Das
habe ich ja beim ersten Mal verkaufen schon geschrieben. Abarth-Folklore hat das Auto.
Ja, ja, ja.
Das ist ja kein, es gab's, ja. Das Coupé gab es nie als Abarth.
Ja, okay. Also, aber was halt wirklich schön ist, ist diese Farbkombination aus einem Grau, was auch heute noch, also diese Art von Grau, damit ist fast kein Auto blöd. Also muss man wirklich sagen, ist schön.
Eigentlich Gunmetal.
Ja, genau. Ein bisschen Ticken dunkler als Gunmetal. Ah, nee, gar nicht mal dunkler. Eigentlich ist es Gunmetal. Und dann diese rote Innenausstattung, die aber nicht so pornös rot ist, sondern irgendwie so
leicht ins Bordeaux.
Ja, und dann wunderst du dich, wenn du dich da reinsetzt, also mal so ein bisschen Beschreibung auch, also wenn du dich da reinsetzt, wunderst du dich als erstes darüber, dass die Sitze wirklich fest sind. Die sind halt auch irgendwann mal wahrscheinlich gut gepolstert worden. Du sitzt da gut drin, du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie so auf 50 Jahre alten, ausgefurzten Sesseln sitzt, sondern richtig gutes Gefühl. Ja, und dann siehst du auf diese Instrumente und das Cockpit und dann willst du auch erstmal, dass dich keiner stört, weil da sitzt du da und guckst auf diese Instrumente und denkst, ah, oh, ist das schön, ist das optimal, ne? So optimale Größe, eine super Typografie, dann dazu die kleineren Instrumente mit Wassertemperaturanzeige und. Auf den Punkt ist dieses Armaturenbrett damals, und das war ja eine Mischung aus modern, also es war modern, es war mega sportlich, es war trotzdem auf den Punkt, also auch nicht übertrieben oder so, sondern wirklich auf den Punkt. Und wenn man, du hast mir ja vorhin gesagt, das Auto kostet jetzt 19,9 oder so, ne? Wenn man bedenkt, was man dafür bekommt, ein tolles Coupé, mega Optik außen, innen, ein, ich sag mal auch, sportliches Fahrgefühl, 120 PS, sagtest du ungefähr?
Ja, der hat so, regulär hat der 118.
Mhm. Ah, okay.
Und der ist ja ein bisschen heiser gemacht sozusagen.
Wenn man den Motor, also ja, den Motorraum, den muss bleibt man auch stehen.
Der hat auch einen richtigen Sound.
Ja, glaube ich.
Ja, Ansauggeräusch mit diesen dicken Webern da, mit offenen Luftfiltern, dann ein bisschen schärfere Nocke und so. Der wird so 125 PS, 130 auch, PS. Hardy meint, der hat mehr PS noch.
Auch so ein Thema, ne? Jungen Leuten, erklär denen nochmal, was eine scharfe Nocke bedeutet und so. Das ist, wie, was wir, scharfe Nocke, ja, Doppelweber-Vergaser.
Ja. Das ist der Klassiker. Scharfe Nocke und Doppelweber, das ist für jeden Sportsfreund.
Und man muss dazu sagen, der Wagen läuft deutlich beschissener damit als ohne. Ja? Also beschissener ist im Stand und so. Der will halt ein bisschen Leistung.
Ja, scharfe Nockenwelle, das sind die Steuerzeiten halt so scharf. Du hast dann einen relativ unrunden Leerlauf.
Genau,
Also das hat aber übrigens, der Wagen, der das extrem hatte, war der Hardcore F1.
Ja, ich weiß ja.
Der stand an der Ampel, wo denkst du, geht aus.
Ne? Ja, der hat aber keine Doppelweber.
Nee, der braucht aber auch Drehzahl, damit erst ab einer gewissen Drehzahl läuft er dann rund, so ein Motor, oder, ne? Weil dann die Nockenwelle sich so dreht. Also. Naja, wie auch immer. Hier kommt noch ein richtiges sportliches Auto. Der sollte gestern kommen, hat so geregnet, der kommt jetzt Anfang der Woche, kommt ein Porsche 996 Turbo S.
Habe ich gesehen, Silber.
Silber. Innen drin Metropol Blau. Der ist komplett dunkelblau.
Ach, das ist wieder so ein. Ist das dunkelblau, was du neulich schon mal hattest? Ja, genau. Was man auf den zweiten Blick sieht, dass
genau,
es dunkelblau
sieht
ist.
Genau, schwarz aus.
Ja,
genau.
Geil, das ist schön.
Vom Turbo S sind nur 598 Autos gebaut worden.
Ja.
Aber es gibt aber 22.000 Turbos dagegen.
Das ist ein offizieller Turbo S, aber es gab doch auch Turbo mit Werksleistungssteigerung. Das
der
war
dann
kein
auch
Turbo
450
S. Genau.
PS. Genau.
Mhm.
So, das wäre dann X51 oder X50
genau.
Geht.
Genau.
Also wenn man es genau nimmt, dann hat der Turbo S alle Extras, die man auch hätte so einzeln kaufen können und als Turbo S zusammengefasst mit einem Preisvorteil damals von knapp 10.000 Euro 2004. So kann man, also es war ein Topmodell.
Ja, ich muss lachen mit einem Preisvorteil. Das Auto war damals, und das war wirklich, der war richtig teuer.
Ja, aber trotzdem,
der war richtig teuer. Hat der nicht damals schon 200 gekostet?
Euro? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich weiß nur, dass diese einzelnen Positionen, die der zum Turbo zusätzlich hat, in der Summe 10 Mille günstiger sind, wenn du die als Turbo S gekauft hast.
Ja.
Ne, so. Und der hat halt 450 PS. Das sind einige Bauteile, die auch im GT2 drin waren hinterher. Keramikbremse und weiß der Guck was alles. Und halt auch Turbo S Schriftzug hinten. Und dann silberne Armaturen, wo auch Turbo S drin steht. Und sind halt, was immer auftaucht, wenn du es eingibst, wenn du Turbo S als Suchmuskel eingibst, kommen so ein paar, sind aber alles nur WLS-Autos, also keine Turbo S. Es gibt wohl mehr Cabriolets mit Tiptronic als Turbo S, wie es Coupés gab. Und es gibt nicht im Angebot, ich habe keinen gefunden, keinen einzigen originalen Turbo S Handschalter. Keinen. Es gibt keinen zu kaufen. Mhm. Aber das ist einer. Das ist ein Handschalter. Und bei insgesamt nur 598 Turbo S Coupés, also zusammengenommen, hard to find so ein Auto. Mhm. Und das ist auch, ich habe mich mit so zwei, drei Kollegen drüber unterhalten, das ist richtig werthaltig, so ein Ding.
Ja, klar. Ja? Also weil du halt natürlich, was du eben gerade gesagt hast, wenn du die Spreu vom Weizen trennst, also Autos, die vermeintlich vergleichbar sind, einfach mal separierst und sagst, nee, Turbo S Handschalter.
Ja.
So.
Genau.
Und
vor allen Dingen auch die Stückzahl, ne? 598 Turbo S Coupés.
Ja.
Gegenüber 22.000 Turbo Coupés.
Ja.
Da ist ja schon ein kleiner Unterschied.
Ja. Ne? Ja, vielleicht auf das Auto mal eingehend, wenn man die Leistungsdaten von dem Auto noch kennt, dann war das damals das schnelle Auto.
High-End.
So.
Erstens. Ja, aber vor allen Dingen, ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, der den selber mal gefahren ist vor ein paar Jahren.
Ja.
Und er sagt, das ist bis heute nachhaltig eins der Autos, beeindruckendsten Autos, die er je gefahren hat.
Mhm.
Hat er selber, also er hat einen echten Turbo S Handschalter hat er besessen.
Mhm.
Und er sagt, er ist damit ein Großglockner hoch, hat so Motorräder, hat so einen Motorradfahrer sich mit dem da irgendwie so eine kleine Battle gegeben, den Berg hoch, und der Motorradfahrer hat irgendwann es gelassen. Und hat man sich oben getroffen und hat gesagt, das kann nicht sein. Der Motorradfahrer hat aufgegeben, irgendwann hat gesagt, nee, komm, jetzt gut. Weil der hat ja im Endeffekt ein früher GT2 ist kaum fahrbar mit seinem Heckantrieb, weil zu viel Leistung. Und eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist der Turbo S ein GT2 mit Allradantrieb. Auf platt gesagt.
Kann man sagen, ja.
Domestiziert ein wenig. Und aber so domestiziert, der ist ja total alltagstauglich. Du kannst mir doch jeden Tag Brötchen holen fahren, sonst ist das Auto nicht. Ja. Das ist so total. Du kannst aber auch mit 320 über die Autobahn fliegen mit dem Ding. Und, aber das vor 20 Jahren wohlgemerkt. Also das war damals ein absoluter Supersportwagen.
Genau. Und der Turbo hat ja auch, korrigiere mich, aber ich glaube, der Turbo war der erste, der die korrigierte Front mit den neuen Scheinwerfern dann hatte damals.
Genau.
Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte schon mal Kontakt zu so einem Auto und hätte fast mal einen gekauft in Spanien. Und zwar, als ich Hals über Kopf ja in einem Urlaub, an dem ich eigentlich gar nichts machen wollte, außer Urlaub mit meiner Frau, habe ich meinen SL verkauft, meinen R230, den ich damals hatte. Bin damit schön nach Spanien gefahren, der sah auch super, super cool aus. Und dann, naja, habe ich ihn da verkauft und hatte dann dort überlegt, ob es irgendwas gibt, was ich dort kaufen kann, mit dem ich dann zurück nach, na, und da gab es halt einen 911 Turbo, auch in Silber. Der war relativ günstig, das war damals auch die Zeit, in der sie am günstigsten waren. Also du hast diese Autos kaufen können ab 30.000 Euro.
Ja.
So. Das war so vor 13, 14 Jahren, so 13 Jahren. Ja, kommt hin, so 2011 oder so. Und ich habe den dann nicht, also den hat dann schon jemand anders gekauft gehabt, abgesehen davon, ich glaube, ich hatte im Vorfeld auch zu viele Fragen gestellt. Ich hatte das Gefühl, der Verkäufer wollte ihn nicht an mich verkaufen, weil ich diese typischen Fragen gestellt habe, wie ist die Laufleistung nachvollziehbar und so. Ich glaube, das Ding war gedreht. Das wäre dann eh nichts gewesen. Aber ich weiß noch, wie ich dann einem Kumpel von mir dort auf der Insel das Auto gezeigt habe und gesagt habe, ich überlege, den hier zu kaufen. Und dann sagte er nur auf Spanisch, oh, este es un bolido. Also, das ist ein richtiger Bolide, ja. Und dieser Begriff Bolide passt dazu. Das war das Maximum dessen. Wenn du so ein Turbo gesehen hast und auch dieser Turbo S, den du jetzt bekommst, das ist ja auch nach heutiger Maßgabe noch ein richtig schönes, schnelles Auto, ne? Also, er kann richtig viel.
Übrigens, der hat.
Und er sieht auch, finde ich, sorry.
Schlicht.
Der sieht, ich finde ihn schön, ich finde ihn total stimmig und er ist überhaupt nicht krawallig. Natürlich hat er Lufteinlässe und natürlich ist er breit, aber er ist eigentlich insgesamt verhältnismäßig schlicht dafür, dass das Topmodell war.
Ja, ja. Und der hat hier anstatt der Turbo S hatte die Turbofelge, ist wie so ein Turbinenrad in so mattgrau lackiert. Und er hat GT2-Felgen aber drauf. Finde ich sehr hübsch, sehr schönes Auto. Da freue ich mich drauf.
Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ich bin ja wirklich schon lange bekennender 996-Fan.
Ich auch.
Das ist für mich, und das finde ich übrigens auch so cool, so sehr die Menschen damals gesagt haben, nee, wir wollen wieder runde Scheinwerfer und. Eigentlich ist das einer der 911er mit dem größten eigenen Charakter, wenn du so die verschiedenen Autos siehst. Ja? Alle anderen sind wieder nur Evolutionsstufen, aber der war wirklich mal bewusst auch ein bisschen verändert. Und der 997, der danach kam, der Turbo auch vor allem, ne? Weißt du, was der nur war? Perfekt. Und wenn ein Auto zu perfekt ist.
Ist langweilig.
Oder?
Ja, klar, ist so.
So, deshalb, da freue ich mich.
Perfekter Umbau ist übrigens der Suzuki Carry mit T1 Front, der auch gekommen ist diese Woche. Wir haben Leute geschrieben.
Das ist aber auch wirklich,
verstehen gar nicht, was das Auto hier soll.
Ja,
Vielleicht erklärt der Jens es in der.
Im Podcast.
Das muss man ganz anders sehen. Das darf man nicht als normales Auto betrachten, sondern das muss man in dieser japanischen Keika-Kultur verankert sehen, wo diese Umbauten ja eine Verneigung vor dem Original sind. Das ist ja kein Nachbau, sondern es ist eine Verneigung vor dem Original sozusagen. Und das ist hier handwerklich unglaublich top gemacht, also mit einer Wahnsinnsarbeit. Ich habe die Bilder auch gepostet, wie das Ding zerlegt war, diese Front davor gesetzt worden ist. Und ich finde sowas einfach, kann ich gar nicht beschreiben, ich finde es einfach total cool.
Für mich ist
immer, was hier steht, diesen Tellerrand, den ihr vielleicht alle in eurem Kopf habt, den habe ich nicht. Bei mir gibt es keinen Tellerrand. Ich sehe ein Auto und weiß in dem Moment, ich finde es irgendwie cool, das passt in die Garage 11. Und das passt natürlich, bei vielen Leuten passt das gar nicht ins Muster rein, Und das ist mein eigenes Muster. Also ich habe mein eigenes Muster im Kopf von dem, wie kuratiert man das hier sozusagen. Und da darf sowas selbstverständlich hier stehen, ganz klar. Sofort.
Ja, ja. Also ich teile wahrscheinlich die Meinungen der meisten, weil ich, also ich kann die eine Seite verstehen, ich kann auch die andere Seite in diesem Fall verstehen, weil auf mich ist dieses Auto auch, das ist so eine krumme Mischung. Aber wenn ich mir das in der Gesamtheit angucke, dann weiß ich, dass es jemanden gibt, der wahrscheinlich irgendwann, wenn er den jetzt kauft, in 2 Jahren eine der Scheiben komplett vollgeklebt hat mit Aufklebern, wo er überall war. Dann, wenn man so ein Auto brauchen kann, also auch nutzen kann, vielleicht eben, weil man ein Hobby hat, wo man den Platz auch braucht, der hat ein geiles Faltdach, das ist, wenn du damit fährst, hast du überall die Sympathie, also du wirst, wenn du damit auch unterwegs bist, ich wette mit dir, da kriegst du permanent einen Daumen hoch, weil einfach auch diese Auffälligkeit aufgrund dieser 2-Farben-Lackierung, weiß und hellblau, wenn du dich da reinsetzt, muss man lachen, weil du halt merkst, ah ja, das ist K-Car, weil der ist halt schon irgendwie schmal und klein, ne? Das ist ja so irgendwie ein sehr spezielles Fahrgefühl auch. Aber ja, warum nicht? Und ich muss gestehen, wenn er nicht umgebaut wäre und es wäre, ist Basis war Suzuki Carry, ne? Mhm. Ist richtig, ne? Nehmen wir mal an, das wäre wirklich ein sehr, sehr guter Suzuki Carry, der würde hier auch stehen. Weißt du, ich meine?
Natürlich.
So. Und hier hat man so eine Kombination, ja, jeder wird da seine Meinung zu haben. Und der den nachher fährt, der wird total happy sein und wird sagen, weißt du was, du hast da einen Großserienmotor drin, der läuft sowieso immer, Ersatzteile sind billig. Ja, natürlich ist das kein T1-Bus, aber mit dem T1-Bus, den stellst du auch nicht irgendwo hin.
Nee, das will auch gar kein T1-Bus sein. Das will gar keiner sein. Nee, will gar keiner sein, sondern er will sich lediglich demütig davor verneigen.
Ja.
So, ne? Das ist diese Denkweise oder auch diese japanische Autokultur, auch K-Cars und überhaupt solche Autos umzubauen, da muss man halt irgendwie einen Zugang zu haben, beziehungsweise man muss das gut finden. Ich finde das gut. Mhm. Ne? So. Ja. Achso, kommt übrigens noch ein R129 wieder, ein sehr schöner.
Weiß ich. Ja. Habe ich nämlich gerade auf dem
Turn. Guckt ja gerade auf, in Astralsilber, weil es nämlich ganz früher ist.
735, ja, und danach kam Brillantsilber 744.
Genau, der Wagen ist produziert worden im Dezember 89 und ist im Januar 90 ausgeliefert.
Oh,
ist,
one of the first cars.
Ja, ist Astralsilber, hat Zentralverriegelung, Klimaanlage, hat innen drin Lederblau, das Blau heißt.
Blau.
Nee. Das hat einen Namen gehabt. Nee. Das heißt.
Blau.
Nein.
Blau.
Nein.
Blau.
Nein.
Blau.
Nee. Das heißt anders. Ich komm gleich wieder drauf.
Sagen wir nicht sowas wie Galaxy Blau oder
nein,
irgendwie
nein,
sowas.
Nein, nein, heißt das auch nicht. Es hat in der Liste von Mercedes einen Namen gehabt. Das heißt nicht Blau. Das heißt. Boah, jetzt komme ich gerade nicht drauf.
Na gut, ich habe das
ich
alles
zu Hause. Ich muss auf meinem Schreibtisch nachgucken. Okay. Warte mal kurz. Der Frank erzählt was. Ich muss das jetzt nochmal
rausgeben. Ja, weil was halt oft passiert ist, wenn der ein oder andere von euch natürlich logischerweise keinen Zugang zu einem Mercedes-System hat und nutzt eine dieser Datenbanken, mit denen man Fahrgestellnummern entschlüsseln kann, dann tauchen dort Bezeichnungen auf, die nicht passen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Mercedes beispielsweise einen Code hatte für ein bestimmtes Leder, und also blau zum Beispiel. Und dieser Code ist aber dann über verschiedene Baureihen gleich. Und in irgendeiner Baureihe heißt das dann, keine Ahnung, Galaxy Blau. Aber beim SL hieß es dann halt nie Galaxy Blau, sondern einfach nur Blau.
Das heißt im Ort, also ich weiß, wir hören mich ja gar nicht.
Nee, genau, wir hören dich gar nicht, macht nichts.
Das heißt, im Originalausdruck von Mercedes heißt es Royal Blau 272A.
Ja, okay.
Das steht so. Es ist von Mercedes, in der Mercedes-Übersicht. Mhm. Royal Blau heißt es.
Okay.
Genau. Und in diesem Ausdruck steht übrigens auch drin, dass mal eine Funkschlüssel ersetzt worden ist.
Ja.
Er ist mal. Und zwar ganz cool.
Hey, weißt du...
Weißt du auch warum? Weil diese Schlüssel so groß sind.
Ich diese Originalschlüssel. Ja, das wollte ich gerade erzählen. Nee, und nicht, weil sie groß sind, sondern, und das ist so eine geile Sache gewesen, also die allerersten Schlüssel, die nämlich, du hast recht, das ist so ein richtiger Klopper. Und der hatte einen riesen Nachteil.
passen keine Hosentasche.
Nein.
Nee, kannst du keinen Schlüsselanhänger dran machen.
Genau, der hatte, keine Öse. Kann's
nicht. Geht, der hatte keine Öse.
Nee, hat keine Öse.
Und, nee, aber hier hat der, also der Wagen hat folgende Geschichte, hat sich eine Dame neu gekauft, die hat den besessen bis 2020 und dann hat ihn jemand gekauft, der in Rente gegangen ist 2020 als letztes Auto und der hat ihn nochmal 20 Jahre besessen. Und der hat den Schlüssel nachmachen lassen. Tatsächlich hat er gesagt, ihm war der zu groß. Dann hat der Wagen nur ein Fahrer-Airbag, konnte man am Anfang bestellen. Das führt dazu, dass man Handschuhfach hat.
Genau, hatte ich bei meinem übrigens
auch. Weil du dann, ist auch ganz lustig, du hast
zwei Tasten, eine mit dem Pfeil nach oben.
Pfeil nach oben, Pfeil nach oben geht
in der Mitte. Pfeil nach rechts.
Ja genau, geht die kleine Klappe oben auf, dein Brillenfach und Pfeil zur Seite geht das Handschuhfach. Das Handschuhfach ist nicht da, wenn du ein Beifahrer-Airbag hattest sozusagen. Er hat nur ein Fahrer-Airbag, Becker Avus Radio hat er, elektrische Antenne, Zentralverriegelung habe ich gesagt, Klima, ja genau. Und dieses Astralsilber ist ein bisschen dunkler, ne?
So ja, ist ein bisschen, es hat auch ein bisschen weniger Metallic-Partikel, ist so ein bisschen, also Astralsilber gab es ja recht lange. Aber was eigentlich das Schönste an dem Auto ist, ist, dass man seine originalen Felgen erhalten hat, also dass er Gullideckel hat. Gullideckel sehen mittlerweile eben auf einem 129er auch am besten aus.
Weißt du, was das Schlimmste ist? Der letzte Besitzer hat zum Verkauf, der Wagen war komplett nachlackierungsfrei.
Ja.
Und der hatte einen längeren Kratzer, so einen Neidkratzer auf dem Kotflügel. Und er hat leider den Kotflügel auf der Fahrerseite deshalb lackieren lassen.
Ja.
Ich hätte den Kratzer drin gelassen. Erstmal. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es im Erstlack gelassen.
Und ich hätte es nach guten Lackiererei gegeben. Da gibt es auch hier in der Nähe welche, die das können. Du kannst nämlich auch einen Neidkratzer fast unsichtbar machen. Mit einer minimalinvasiven. Es gibt mittlerweile echt krasse Möglichkeiten. Das dauert, also es ist ein bisschen aufwendiger und so, den Originallack zu erhalten. Ja. Wirklich, es gibt tolle Möglichkeiten.
Gut, nicht da, wo er war und wahrscheinlich der alte Herr hat einfach gesagt, lackieren Sie mir bitte.
Nein, ist ja auch normal, aber das Doofe dabei ist dann immer, entweder du lackierst dann bei Silber irgendwie ein bisschen was mit an und so. Es ist schon
Siehst tatsächlich ich habe zwei Bilder von der Fahrerseite, wo er in so einem Winkel steht, da bin ich der Meinung, man sieht einen leichten Farbunterschied.
Die andere Seite. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe nur die andere Seite hier.
Ja, genau. Dann das Dach ist dunkelblau.
Ist übrigens, sorry, vielleicht auch für euch, ich bin bei sowas auch immer mega empfindlich, aber man sieht es wirklich, das ist ganz verrückt, auf Bildern meistens deutlicher als in Natura.
Ja.
Also die Kamera kann das anders aufnehmen als unser Auge.
Habe ich schon ein paar Mal gehabt. Das ist auf Bild, denkst du, ein Bild ist ein Unterschied und stehst davor, wo war das jetzt?
Ja, genau.
Ja, ja. Genau, ein Dach ist 2021 neu gekommen, ist dunkelblau, es hat irgendeinen Riss. Und ich finde die Farbkombi sehr schön, gefällt das.
Also die ist auch schön.
Im Verkauf ist es immer, blau innen ist immer ein Hindernisgrund, komischerweise bei Mercedes. Meistens habe ich, wenn Mercedes innen drin blau sind, ist es immer so.
Ja, das war übrigens schon immer so, aber ich finde mittlerweile ändert sich das so ein bisschen, weil also du musst ja immer eins sehen, wenn er innen schwarz wäre, Silber außen, innen schwarz, ist für mich es ist immer noch ein schöner 129er, aber langweilig. Für mich kommt der nicht in Frage.
Nee,
ich wäre damit dauerhaft nicht glücklich.
Nee, also der gefällt mir sehr, sehr, sehr. Ach so, Typ, dann hat er keine Typbezeichnung dran, N5. Mir gefällt der sehr, sehr gut.
Ja.
Also am schönsten war der weiße mit dem blauen Karo sitzen.
Ja, gut, den hast du ja auch verschenkt.
Der
war innerhalb von Tagen weg.
Ich weiß. Das ist ja hier, was soll der denn
jetzt?
Was soll der denn jetzt? Ach so, Kilometerstand 69.000. Also jetzt hat er 68,
Wenn
er bei mir ist es 69 gelaufen.
Ja.
Und ist lückenlos Mercedes-Benz Niederlassungscheckheft gepflegt.
Ja.
Wie man das so macht als älterer Herr. Und die Frage ist, was kostet der im VK?
Unfalllos und checkheftlos und unfallgepflegt.
Genau. Checkheft gepflegt und unfallfrei.
Willst du mich fragen,
und was er kosten
soll? Pass
auf, ich habe Bilder gekriegt. Man hat natürlich auch hier die Die Wagenheberaufnahmen, so mal alle Deckel abgemacht, sieht alles aus wie neu.
Ja, weißt du,
hat nichts, hat
ja, weißt Post, du, was das, weißt du, was das Verrückte ist? Das ist auch mit Abstand das beste Auto immer, was Rost angeht. Wann siehst du mal 129er Rost?
Ja, weil die meistens bei schönem Wetter nur gefahren sind, wenn die so wenig
gebaut sind. Die sind aber auch sehr gut gebaut worden. Also ja, die Bremer Kollegen haben da ordentlich Gas gegeben bei dem Auto. Aber das, ich glaube, die Liebeserklärung haben wir immer.
28.000 habe ich gedacht.
Nee, ist zu wenig. Mit 69 gelaufen.
Für ein 300 SL?
Ja.
Ist das nur ein 300
SL? Ja, mit 69 gelaufen. Nein, muss mehr sein.
Quatsch.
Doch.
Okay, dann ist mehr. Habt ihr Pech gehabt. Ist inklusive Service von MF Motors wohlgemerkt.
Ja.
Service ist nämlich fällig. 29,9.
Ja.
130.
Ja, und das finde ich immer noch günstig.
Es hatte einer geschrieben, so ein Follower, dieser Huntermann, den kennst du ja. Der hätte ja mal ein Twingo umgehängt. Der hatte geschrieben 39,9, der macht immer so komische Kommentare. Mhm. Dann habe ich geschrieben, klasse, vielen Dank fürs Angebot, ganzes Auto.
Jens hat gerade die Podcast-Maschine runtergetreten.
Oh, hoffentlich ist nichts passiert.
Ja.
Läuft noch? Ja, läuft noch. Ich habe die runtergetreten mit meinem Fuß. Also der hat geschrieben, 39,9, habe ich geschrieben, ey, klasse, vielen Dank fürs Angebot, kannst du gerne haben. Hat sich nicht gemeldet, hat auch den Vertrag noch nicht abgeholt.
Ja.
Ey, 39,9 ist ja Quatsch.
Du, aber ich habe...
Aber weißt du, was ich glaube?
Ja, bitte.
Das sind Autos...
Was glaubst du?
So ein ganz früher R129, so in der Konfiguration mit den Daten, das ist richtig nachhaltig und da ist richtig Potenzial noch drin. Ich glaube, die stehen erst am Anfang ihrer Klassikerkarriere, diese Autos.
Immer noch. Also vielleicht da nochmal was zu dem Auto. Was interessant ist, die erste Serie, und man erkennt die allererste Serie wirklich immer daran, dass er noch das alte Lenkrad hat. Also dieses Vierspeichen-Lenkrad.
Wenn er kein Airbag hat.
Wenn er Airbag hat, auch.
Was? Er hat ein Airbag hier.
Ja, er hat ein Airbag, aber er hat dieses, es gibt ihn auch ohne, aber der hat dann dieses Lenkrad, was so quer ist.
Richtig.
Was so quer ist.
Genau,
ne?
Richtig.
Genau. Das andere Lenkrad kam erst Ende 90. Das heißt, die allerersten sind so. Du hast vollkommen recht mit dem Klassikerpotenzial. Er muss halt absolut original sein. Also das wirklich da, keine Bastelitis, keine anderen Felgen oder irgendein Blödsinn.
Ist hier perfekt.
Und ich glaube auch, dass er noch am Anfang ist, weil ich habe mich heute, also wirklich auch heute Morgen, auch das ist wieder ein Zufall, aber ich beschäftige mich selber ja permanent damit, weil ich irgendwie so auf den Punkt den richtigen noch suche. Weil ich würde mir jetzt wieder einen kaufen, aber der muss alle Kriterien haben, die ich schätze. Und da,
ne? Bei mir war es der Weiße mit dem blauen Stoff.
Ja, bei mir...
Vielleicht ein bisschen zu viel Kilometer schon.
Ja, das, guck mal, das würde mich nicht in erster Linie stören. Also für mich ist wichtig 500er, für mich ist wichtig Kindersitze. Und dann die Kombination, die ist sehr selten, Kindersitze und Bose-Soundsystem wäre schön, weil das, was da serienmäßig drin ist, klingt nicht so schön. Und dann in jedem Fall eine Farbkombination. So eine die auch schräg ist. Also zum Beispiel auch...
Beryl Metallic.
Beryl ist natürlich... Beryl mit Ledercreme. Da gehe ich kaputt. Das würde mich sofort abholen. Ne? Das taucht ja ab und zu mal auf, sowas Verrücktes. Und dann eben aber bitte deutsches Auto und dann eben vielleicht, also entweder für einen Preis, wo ich mir das selber dann nochmal herrichten lassen kann oder bei dem eben das eine oder andere schon gemacht ist, weil ich habe ja nun die ganzen Odysseen, was den M119-Motor, den 500er angeht, halt durch. Da gibt es halt schon so ein paar Sachen, die dann irgendwann im Alter kommen, wie zum Beispiel Gleitschienen und so weiter. Und glücklicherweise ist es entweder schon gemacht oder eben der Wagen ist günstig genug, um das dann machen zu können. Nichtsdestotrotz, die Autos, du hast recht, die sind noch nicht da, wo sie hin können, weil es ist eigentlich eines der dankbarsten Cabrios, die es gibt.
Guck dir mal...
Guck dir mal 107er an im Vergleich dazu. Ne?
Der Kindergeburtstag dagegen. Der 300 SL, ich mag den ja, diesen Reihensechszylinder.
Ja, der läuft super. Auch gut.
Der
ja,
läuft auch der top. Läuft gut. Mir reicht es auch an Leistung für so ein Auto, wenn ich da auf ein bisschen rum. Ja. Ich würde den, hat schon einer geschrieben, Jens sagt wieder im Podcast, der fährt den eh nur als Coupé.
Ja, ja.
Das ist richtig. Ich würde es daher gerne abmachen. Ich Habe ich hier, ich habe mit Matze gestern Bilder gemacht. Wir haben den 107er fotografiert, den Nautic Blauen.
Ja.
Und dann haben wir zu zweit dieses Hardtop darunter gewuchtet.
Mhm.
Und dann muss das ja dahinter tragen, auf was, weißt du, so.
Ja, ja, ich weiß.
Und da habe ich nur gedacht, ach, wie schön das beim 129er ist. A, diese elektrische Entriegelung und B.
Viel leichter.
Das wiegt die Hälfte.
Genau.
Ja, und Hände.
Das und, ist schon. Genau. Und du kannst es auf die Zapfen stellen. Ja, also das bleibt genau. Ja so stehen.
Ja, und dann saugt sich das, also fährt es ja rückt, elektrisch. Also. Genau, so ein 129er, okay, sagen wir mal, der kostet 29,9, ja? Du kriegst ja für 29,9 ein Auto in einer Qualität,
ja.
die heute sowieso ihresgleichen sucht. Wenn ich heute losgehe, mir für 29.900 Euro ein neues Auto kaufe.
Ja, das kannst du nicht vergleichen, aber du hast recht. Das ist,
ja, okay,
pass trotzdem, auf. Trotzdem, es ist das Beste,
was du kaufen kannst. Ich mache es jetzt mal direkt wieder... Nee, inflationsbereinigt ich ja gar nicht, weil ich ja jetzt im Moment losgehe mit den 29.000 Euro und mir ein Auto kaufe und kaufe dann diesen 300 SL, der ja dankbar ist von der Technik her, das ist jetzt kein, da gibt es ja keine Tricks oder Falschtricke, der ist ja auch nicht elendig teuer im Unterhalt eigentlich, sondern das, ich finde, das geht.
Nein, überhaupt nicht.
Für mein Verständnis kann man so ein 300 SL gut am Leben erhalten.
Ja,
und Bremsen, Fahrwerk
und,
oder
was. Und ich kann euch an der Stelle nur empfehlen, also wenn ihr so ein Auto habt, es gibt ja Firma RSC, eine Firma, die auch daraus entstanden ist, weil es eine Leidenschaft gab, die eben komplett zum einen diese Fahrzeuge komplett überholen können und sich auch spezialisiert darauf haben, das Verdeck bzw. eben auch die Hydraulik insbesondere zu überholen.
Ja.
Und die machen es perfekt und danach ist die nächsten 30 Jahre Ruhe.
Ja.
Und weißt du, weil mancher sagt, ja, das wird undicht oder so, dann sage ich, ja, nee. Also Leute, das ist 30 Jahre alt, das kann man machen und dann läuft das alles.
Genau, ne? Aber auch wenn du in so einem 129er drin sitzt, diese Qualität. Das sind ja für mich, ist auch, der, was jetzt diese Coupés und Cabriolets angeht.
Ja, ist das die Spitze.
Ist das die Spitze?
Ist das Schluss
für mich?
Ist die Spitze.
Es gibt danach keinen besseren Mercedes
Nein.
von der Qualität.
Nein, ist so.
No?
Ist
die haben so. Die haben dann mehr Displays.
Und ist Fett. So,
die können wie du sagst. Dies, das, jenes. Und der hat ja auch nur ein Becker Abos drin. Aber von der Qualität.
Ja, ja, ja.
Ey, Wahnsinn, wenn du die Tür zugemacht hast. Ey, das ist... Unglaublich, das
Auto. Und jetzt machen wir es mal anders. Jetzt aus dem gleichen Baujahr.
29.000 Euro.
Genau, und jetzt denk mal nach. Pass auf, gleich, also, nimm dir mal einen Porsche. 911 Cabriolet, Baujahr 1990. Also ein 964.
Ja.
Ne? Mit der Laufleistung, der würde jetzt 100 kosten.
Minimum,
siehst du? Und so, unten jetzt kommt's. Es ist nichts besser daran, ne?
Also er hat ein bisschen
sportlicher und ein bisschen mehr Leistung, aber qualitativ.
Du
hast ein manuelles Verdeck beim 964.
Ja,
das Verdeck ist im Vergleich zum 129er Verdeck schon wirklich eine Nummer älter, ne?
Gut, das ist ja das Problem, was Porsche hat, dass der 911er war nicht als Cabriolet gedacht.
Genau.
Und dann hat man 1983 mit dem SC ein Cabriolet rausgebracht.
Genau.
Ja, also im letzten SC-Baujahr gab es dann das Cabriolet.
Ja.
Und das ist ja aus einer Not geboren.
Ja,
und
so sieht es auch aus.
Genau. Das Dach hat er ja gar nicht, es hat ja irgendwie gar nicht so gepasst.
Genau.
Also ist kein Platz für Hydraulik oder irgendwas.
Genau.
So, deshalb ist das auch so dünn und nicht gefüttert und es geht nicht anders.
Ja.
Das ist das gleiche wie beim Problem wie bei BMW, beim E30. Man hat aus dem Coupé ein Cabriolet gemacht, da ist einfach kein Platz für ein anderes Dach.
Mhm.
So fertig aus.
Mhm.
Und der Mercedes ist aber als Cabriolet konzipiert, von vornherein.
Ganz klar.
So, also ist dann natürlich Platz für Hydraulik und da hat man ja andere, man hat ja anders gedacht bei der Konstruktion. Und da muss man ihm zugutehalten, der SL ist 1989 neu auf den Markt gekommen.
Ja.
Der 964er war, was die Cabriolet-Technik angeht.
Ja, schon 10 Jahre alt.
Ja,
genau.
Ist das Facelift vom Facelift
gewesen.
Also ein 11 SC, Carrera 3.2, 964 und er hat immer noch das Dach gehabt.
Und
so. Es gab aber übrigens auch einen Hardtop, was viele nicht wissen. Ziemlich cool. Es gibt einen Hardtop von Porsche.
Stimmt, das habe ich mal gesehen.
Ja, so ich habe einen Prospekt.
So ein bubbeliges ist das.
Nein.
Sieht jetzt nicht so ein bisschen rundlich aus?
Nein. Ich habe einen Prospekt dazu. Es gibt einen Hardtop von Porsche, ist exakt das Coupé-Dach. Und der einzige Unterschied zum Coupé-Dach ist hinterher, dass die Seitenscheibe hinten ist so 3 Zentimeter schmaler, okay, weil das der Steg ist, natürlich, okay, vom, ja, Hardtop.
Okay.
Sonst wäre die Scheibe,
nee, habe ich das noch nie gesehen.
Und wenn dieses Hardtop auf diesem Auto drauf sitzt, aus 5 Meter Entfernung siehst du nicht, dass ein Hardtop drauf ist.
Echt?
Ja.
Da muss ich mir mal googeln.
Und ganz krass, in dem Katalog, den ich dazu habe, ist das aber, um das zu verdeutlichen, ist das Cabriolet rot und das Hardtop weiß.
Ja, witzig. Ist das, jetzt mal eine Frage, ist das, aber das hat damals, hat das Wiesmann gebaut oder irgendjemand?
Porsche.
Oder? Porsche?
Sehr? Ja, okay, natürlich.
Na gut. Guck ich mir
gleich an. Habe ich noch nie im Original gesehen.
Nee, ne?
Das war wahrscheinlich so teuer.
Aber auch um zu zeigen, wie besonders auch diese ganze Dachgeschichte beim 129er ist. Ich weiß noch, als ich meinen gekauft habe, 2003, da war das Auto ja auch schon 2 Jahre rausgelaufen, also die letzten waren 2001. Und das Auto war ja dann eigentlich auch 12 Jahre, nachdem er präsentiert wurde, jetzt nicht mehr so frisch. Aber wenn du irgendwo gestanden hast und hast dein Dach aufgemacht oder zugemacht, sind die Leute stehen geblieben und haben diesen Mechanismus angeguckt, wie die Abdeckung aufgeht. Ja, ja. Ja, dann klappt das nach oben, dann, ja, geht's vorne auf, ja, dann klappt, ja, alles nach hinten, ja, dann geht das zu und dann ist es glatt. Und du musst ja nichts machen, außer die Taste festhalten. Ja, du musst ja auch nichts, jetzt muss man eins bedenken, Achtung, ein R129 hat ein vollautomatisches Dach ohne manuelle Entriegelung.
Ja.
Ein CLK, ja, aus Ende der 90er hatte immer noch manuelle Entriegelungen, die du machen musstest. Weil's, ja,
wirklich kompliziert ist.
Hey, das ist nicht ohne, nee, und es funktioniert trotzdem noch so gut. Geil. Also, und
ich,
was,
bin
und
komisch, weißt, was, dass ich nie einen 129er besessen habe selber.
Und weißt du, was auch geil ist bei dem Auto? Ich hatte, also ab und zu hast du natürlich mal so ein Issue gehabt, weil irgendwie, keine Ahnung, ist eine Sicherung kaputt gegangen oder so, das passiert wirklich mal. Du hast so einen Schlüssel beim 129er, mit dem du, ich weiß auch noch genau, wie es ist, also ich kann wirklich die Augen zumachen und könnte dir erklären, wie es geht, mit der du dein Dach öffnen und schließen kannst mit diesem Schlüssel ohne die Hydraulik. Also, und auch easy, ne?
Ja, also, weil dann, das ist ganz, ganz einfach. Easy. Hier ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe hier, wir haben gestern auch das Z3, den M Roadster fotografiert.
Ja.
Und da wollte das Dach nicht aufgehen. Das ist ja auch elektrisch beim M Roadster.
Ja.
Und dann musst du aber mit der Hand entriegeln.
Ja.
Ja. Und dann klappt die Taste mal nicht so. Die
Handbremse?
Nee, okay, nee, du musst nur die Bremse treten. Haben wir alles gemacht. Ich so, komisch. Und dann habe ich gedacht, ist vielleicht irgendwie so ein Elektronending. Ich habe den Wagen Schlüssel gezogen, einmal abgeschlossen. Der war ja ewig nur, ja, auf, ja, einfach. Wieder aufgeschlossen. Danach ging es ganz einfach.
Ja, ja, ja.
So. Okay. Und da hatte ich schon die Betriebsanleitung in der Hand. Was machen, ja, wir jetzt? Und da gibt es auch eine kleine Klappe im Kofferraum. Die machst du auf. Und dann gibt es einen Zapfen, den du am Motor, ja, umlegen kannst. Ja. Das ist ein Freiläufer sozusagen. Ja. Und dann kannst du einfach mit der Hand bedienen.
Ja, genau.
So. Und nichts anderes macht so ein Schlüssel dann, der im Endeffekt den Motor abkoppelt und dann ist es handbedient.
Ja, hier beim 129er ist es anders, da musst du nichts abkoppeln, sondern es ist wirklich so, dass er hinten eine Entriegelung hat und dann kannst du das alles manuell machen und du musst vorne dann eben
der die, muss,
das Dach auch entriegeln.
Damit du das manuell machst, muss er vom Motor abgekoppelt sein, sonst geht es nicht.
Also
dieser Schlüssel muss tatsächlich eine Entkopplung herstellen, so dass der Motor freiläuft. Also der Antrieb darf ja nicht dran sitzen.
Nee, beim 129er nicht. Durch die Hydraulik, das ist ja kein Zahnrad oder so. Dann wäre es so, wie du sagst. Okay. Durch die Hydraulik, das geht wirklich, also es ist wirklich easy. Ich habe es ein paar Mal machen müssen. Ja. Also ich kann nur,
in die Verlegenheit würde ich nie kommen, weil ich ihn ja mal als Coupé fahre.
Wäre aber vielleicht aber für dich wirklich auch mal so ein denkbares Auto.
Aber mit Hardtop fahren. Ja. Ich brauche kein Cabriolet. Ich finde den mit Hardtop so schön. Das Blöde ist, das Dach macht die Linie kaputt. Wenn das Dach
Das geschlossene Dach ist nicht so schön. Das ist,
nee, weil es dem fehlen einfach diese Eleganz durch dieses Seitenfenster hinten fehlt.
Ja.
Ja. Und das ist einfach zu alles und irgendwie. Mhm. Nee, mit Hardtop sieht er am besten aus. Ja. Das ist so.
Hardtop mit Schiebedach, ne?
Nee, weil was?
Hardtop mit Schiebedach.
Gab's weißt doch, du? Oder? Gab's?
Hä? Gab's doch, ne? Nee, haben wir doch mal gesehen.
Mit,
ja,
Glasdach gab's doch,
ja, oder? Nee, das gab's nicht. Also von Mercedes gab's das nicht.
Nee.
Nein, es gab ein, was es gab, war das Panoramadach.
Ja, ja.
Das ist natürlich das der Hammer, ja.
Nee, weißt du, was es hätte geben müssen? So eine Art Sportmodell, wo gar kein elektrisches Dach drin ist, nur ein Hardtop drauf. So ein zweisitziger sportlicher, weißt du, wie ich meine?
Ja, mit G-Track-Getriebe und ja, 320er sowas.
Das
Motor.
Gab's nie, ne?
Nee.
Das wäre auch cool gewesen,
nee,
oder?
Nee.
So wie ein California Coupé sozusagen.
Nee. Was es gab,
beim Bei der Pagode.
Was es gab, und ich werde das auch nicht vergessen, das war eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch damals, als ich bei Mercedes angefangen habe. Wir hatten einen Kunden, der hat einen SL73 gehabt. Ja, das war ja so die, also ne, Pagani Zondermotor, 525 PS.
Wisst ihr, das heißt, ich immer lustig finde, man sagt immer Pagani Zondermotor, ist es umgekehrt, der Pagani Zonda hat den Mercedes-Motor.
Ja, ja, genau, genau. Und jetzt trotzdem nochmal, 525 PS, 7,3 Liter V12 Sauger in ja. 129. Jetzt, ich will nur eins sagen.
Das wäre toll.
Nee, pass auf, was ich erzählen will ist, dass der Kunde bei uns immer bemängelt hat, dass das Auto einen harten Schaltstoß hätte bei 280 vom vierten in den fünften Gang. Und weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das bedeutet?
Dass er 82 gefahren ist.
Nee, ja, weißt du, was das bedeutet? Wenn du bist in der Werkstatt und du kriegst diesen Mangel, was passiert?
Er muss ja ausprobieren.
Ja. Und weißt du was? Da reicht bei vielen, reicht der Mut nicht aus. Weil das, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Jeder von euch, der schon mal über 250 gefahren ist, weiß, danach wird es echt nicht geiler. Das machst du nur, um einmal auf dem Tacho irgendwie vielleicht eine 3 zu sehen. Das ist richtig beschissen, so schnell zu fahren. Weil du einfach nur im Horizont einen Punkt anvisierst. Das macht keinen Spaß. Also keiner kann mir erzählen, dass das geil ist, auf der Autobahn über 300 zu fahren. Don't tell me.
Also nicht, wenn Verkehr ist.
Ja, ja, und die Autobahn ohne Verkehr ist ja auch nicht so häufig, ne?
Weißt du, das ist alles ganz toll, dass die Autos das können.
Ich meine nur damit, ich kann mich an diese Beanstandung halt erinnern, wo ich gedacht habe, krass, also yeah, was sind das, was für echte erste Weltsorgen, ja? Ja, ja?
Nee, aber ich finde leider einen 129er in der allerfrühsten Variante am schönsten. Also mir gefällt ja, das Facelift ja gar nicht. Ich finde am schönsten mit orangenen Blinkern und schön mit diesen dunkelgrauen Sakko-Brettern, das sind ja keine Sakko-Bretter in dem Fall, aber der gleiche Style sozusagen.
Warum nicht? Warum sind das keine Sakko-Bretter? Sind es schon. Autos von Bruno Sacco Design, doch, ja, sind ja Sakko-Bretter.
Ich finde ihn toll.
Aber die ersten, und da, den schönsten, den ich mal gesehen habe, jetzt gar nicht mal von Farbkombination, sondern weil er so cool war, du konntest ja damals, und das ist eigentlich eine coole Option, die es nicht mehr gegeben hat danach, du konntest damals ab Werk einen 500 SL mit dem 6.0 AMG-Motor bestellen, ohne dass du außen irgendwas gesehen hast. Das heißt, es war nicht so, dass ein Auto, was einen AMG-Motor hat, automatisch AMG-Styling hatte. Nope. Nee. Im Gegenteil. Und so ein 500 SL 6.0 mit 380 PS, der aber von außen ohne Schriftzug aussah wie ein ganz normaler SL, der hatte auch übrigens keinen anderen Auspuff. Also, ne, der hatte vielleicht einen anderen Auspuff, aber der hatte keine offensichtlichen Endrohre, nur weil es ein ja 6.0er war. Und so ein Auto war ja, weißt du ja selber, mit 380 PS, war das 1991, 92, also die gab es nicht von Anfang an, den 6.0er, ich glaube, es ging ab 92 los. Was gab es denn da viel Schnelleres?
Also kaum was.
Ja, vor allem, weil der Wagen ja eine super windschlüpfrige Form hatte. Der war ja auf der Autobahn auch wirklich angenehm und schnell. Und weißt du selber, da wurde die Luft schon dünn. Also welche Autos fuhren damals 280?
Ja.
So. Also schon cool. Ja, das sind schon...
Ach hier, das war wieder eine Ode an den R129, ne?
Ja, wir haben es schon oft gesagt.
Genau, also und wer sich das hinstellen möchte und dasselbe erleben möchte, der kann das ab Mitte August hier tun.
Hast du nicht sogar gesagt, ab September oder so? Da habe ich noch so gedacht.
Ja, ich habe geschrieben, ab September.
Der will noch den Sommer erleben, der Besitzer, wa?
Ja, ich bin ja jetzt im Urlaub erstmal und danach kommt er irgendwie.
Ja, okay. Na dann, siehst du.
Also, ja, haben wir noch den Preis nach oben korrigiert hier.
Das ist voll fies, ne? Das ist voll fies. Irgendeiner, der die in der Vorankündigung gesehen hat, jetzt gedacht, Frank, sag mal, dein Gelaber hat mich jetzt 3 Mille gekostet. Mal gucken.
Mindestens.
Mindestens, genau.
Ich wollte ihn eigentlich für 20 verkaufen. Nein, mach ich
halt. So, dann spielen wir doch mal. Du musst das ein bisschen anders hindrehen, sonst wird das nichts. Sonst fällt das gleich wieder um.
Scheiße.
Wir haben hier ein bisschen randaliert heute. Irgendwie hat Jens versucht, hier alles noch kaputt zu schlagen vor dem Urlaub. Quartett heißt neue Autos 85, 86. Ich finde, das ist mal wieder eine gute Epoche da. Guck mal, dass du was ziehst, was wir noch nicht hatten. Du erinnerst dich eh nicht. Hatten wir das schon?
Nee.
Gut. Steht da eigentlich deutsche Autos oder was steht da? Oh, nee, deutsche Autos steht da nicht, ne? Neue Autos steht da nur. Neue Autos 85, 86, der Salons Paris, Genf und der IAA Frankfurt. Auch ja, schön, ja, ja. Ne? Und was auch schön ist, ist die Hülle. Das war nämlich so die Zeit, wo, also durchsichtig Neon. Wobei Neon ja immer wieder mal modern war. So, dann gib mir mal einen Tipp.
Ich habe aus Versehen zwei Karten gezogen, die gebe ich dir schon mal.
Ja, dann leg sie weg, oder?
Geil, 200 Vergaser, Mercedes, wie nee, 124, ne? Doch.
Ja, passt. Wann kommt der, oder kommt er nicht?
Doch, der kommt.
Der kommt.
Am 17.8.
Okay, alles klar, alles schon terminiert hier.
Geht ein neuer kleiner Stern auf am östlichen Himmel.
Ein neuer kleiner Stern auf am östlichen Himmel. Okay, also Sterne sind im Subaru-Zeichen.
Nicht schlecht gedacht, aber falsch.
Scheiße! Okay, halt! Ich hab's. Star. LED. Toyota.
Ja, richtig.
Ah, das war ein guter Tipp. Geil. Geil. Ah, auch der, ist, wo sind sie geblieben? Ne? Also ist,
weg.
Das, ja, aber es gab ja welche. Also alle die sind weg. Ja schon verkauft worden, alle diese weg. Autos. Und die waren flink. Also mit 75 PS, 1,3 Liter S. Mhm. Das waren gute Autos. Mhm. Die fuhren immer. Die waren modern.
Ja, der 1,3 Motor war aus dem Corolla, ne?
Ja. Mhm. Ja. Und verhältnismäßig sparsam. Coole Autos eigentlich. Mhm. Bisschen langweilig so aus heutiger Sicht, aber eigentlich so typisches 80er Jahre Nippon-Design. Mhm. Ne? So modern auf eine gewisse ja. Art und Weise. Ja. Ne? Ah, cool. Nice. Toyota Starlet hatten wir wirklich noch nicht. Mist, aber die Geschichte mit dem Stern im Subaru, das war gar nicht so doof. Ne? Oh, das Gute ist, ich habe auch zwei gezogen. Und ich nehme den hier. Die Franzosen fanden den scheiße.
Französisches Auto?
Nein.
Deutsches Auto?
Nein.
Spanisches Auto?
Nein.
Italienisches Auto?
Nein.
Ein englisches Auto?
Nein.
Ein japanisches Auto?
Ja.
Die Franzosen fanden den scheiße, ein japanisches
Auto. Das ist der geilste Tipp seit langem. Das ist wirklich ja? Der beste Tipp seit langem, ehrlich. Das ist der beste Tipp seit langem.
Das ist Mitsubishi.
Nein.
Toyota.
Ja.
Kleinwagen.
Nein.
Coupé.
Ja.
Celica.
Nein.
Supra.
Nein.
Ist ein Toyota Coupé.
Ja.
Ein Cressida Coupé.
Nein.
Was gab es denn noch für Coupés? Gab es ein Carina Coupé? Nee, ein Corolla Coupé.
Das ist richtig schön, ich freue mich so, weil der ein oder andere von euch weiß das jetzt schon. Ein
Corolla Coupé.
Nein.
Ein Toyota MR2.
Ja.
Ja, was fanden die Franzosen auch scheiße?
Kennst du das nicht?
Nee.
Merde. Das war damals, ja, das ist tatsächlich so. Das war damals in Frankreich ein total beschissener Name, wegen MR2, Merde.
Merde.
Ja.
Merde.
Ja, ja, okay. Ja, ist wirklich so.
Geiles Auto auch.
Mega, das ist ja
die erste. Hat den Corolla 16V-Motor.
Echt? Und dann als Mittelmotor eingebaut?
Ja, der 1,6 Liter, ne?
Ja, 125 PS, genau.
Das ist der Corolla, das ist der Motor aus dem Corolla 16V Coupé.
Ein also auch gerade wie er hier abgebildet ist, in weiß.
Ja,
so sowas früh, in Original, was du ja gar nicht mehr findest, ja, weil die sind alle ein bisschen Basteldietes.
So einen ganz frühen MR2 und den ohne Cut-Motor gab es die noch. Ganz geil. Ganz geiles Auto.
Ja, vor allem, wer hatte denn ein Mittelmotorauto damals?
Ja, ja. vollkommen schönes Auto.
Ja, ja. Auch unterbewertet lange Zeit lang.
Stehe ich total
und drauf. Deshalb heute selten. Ne? Also
ja, stehe ich total drauf. Weißt du, was komisch ist? Wer solche Autos immer gefahren hat, überhaupt diese japanischen tollen Coupés,
ja.
Meistens haben die alleinstehende ältere Ehepaare gefahren,
so
kurz vor der Verrentung.
Hast du recht.
Und dann hat man sich, weil es so gut passt, noch schöne Schmutzlappen hinten an die Räder gemacht, damit das Wasser nicht hochspritzt beim Fahren.
Du hast recht.
Und so sind die Coupés komischerweise, so diese Nissans und so, kommen meistens aus solchen Besitzen.
Sogar die Supra auch.
Yeah.
Also oftmals, weißt du, was das oftmals sind? Markenaufsteiger. Das sind so Menschen, die haben, keine Ahnung, 15 Jahre lang Toyota gefahren, haben sich irgendwann Anfang der 80er ihren ersten Toyota gekauft und irgendwann gehen sie in Rente, haben Geld und dann sagt der Toyota-Verkäufer, Mensch, hier, wäre das nicht mal was für Sie und so. Und dann, die bleiben bei der Marke. Das sind Markenaufsteiger. Das ist so.
Ja,
cool. Ja, richtig cool. Kann ich mich auch noch an einen Kunden erinnern, der wie heißen die Typenbezeichnungen? Die Supra, die noch diese spitze Front hatte. Also nicht die letzte Supra, die es in Deutschland gab in den 90ern, die den großen Spoiler hatte, sondern den davor, ne? Der so typisch mit T-Top und so, eigentlich sah sehr ähnlich aus wie der 300 ZX damals, gefühlt.
Ja, ja, ja.
Und das Modell, der ist auch fast verschwunden und der sah eigentlich toll aus.
Ja.
Und der konnte ja auch was. Der war schnell, der war schick innen so.
Trotzdem noch komfortabel.
Ja, genau. Hast du recht?
Ja, ja. Das ist so eine spezielle Coupé-Gattung gewesen, die so schon so supersportmäßig ein bisschen das Design haben, dann aber innen drin trotzdem Velursitz und eine Klimaanlage. Aber komfortabel sind und du hast eine Heckklappe und kannst ein Gepäck einladen.
Genau.
So,
genau.
So. Das ist so ein ganz komischer Mix eigentlich von Auto.
Ja.
Den es heute gar nicht mehr gibt.
Nee. Die Sportwagen, die es gibt, die sind dann so sportlich, dass ein älterer Mann sagt, nee, das geht nicht.
Genau, und das waren halt hier Mitsubishi Starion, 300 ZX, der Toyota Supra, so. Das ist alles so eine, es ist sehr speziell, aber das sind so, gab es dann auch mit Automatik, wenn du wolltest und so, ne?
Genau.
So. Genau. Und trotzdem dann ganz spitze Frontklappscheibe.
Und im Grunde, also die Pendants aus Amerika waren dann ja eben auch ein Firebird und so.
Habe ich übrigens nur heute Morgen, Pendant aus Amerika, fährt über die Kreuzung, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ein relativ neues Camaro-Modell als geschlossenes Cabriolet, habe ich noch nie gesehen. Also ich weiß, dass das gibt, aber sowas ist hier auch so selten.
Geschlossen, wie meinst du
das? Also das Dach war zu.
Achso,
Cabriolet.
Ja.
So ein Camaro Cabriolet aus so einem, weiß nicht, so 3 Jahre alt oder was.
Weißt du,
so ein aktuelles Modell. Sieht man ja auch nie so ein Auto. Ich so, hä?
Das ist das Interessante. Die sind alle so selten geblieben, dass sie immer echt Werterhalt haben. Also ich mochte den Camaro nie so gerne, weil der innen nicht so toll war. Da war der Mustang besser. Aber es gibt eine eingeschworene Fangemeinde und wenn du so nach Autos guckst, also wirklich gute Autos, ne? Wir reden nicht von irgendwelchen Savage-Scheißdingern.
Nee, aber wenn du nach guten Autos guckst, ja klar, es gibt ja auch kaum welche.
Es gibt kaum welche.
Ja, aber dann haben die auch ihren Preis, klar.
Genau.
So, ja, der Urlaub hat auch seinen Preis.
Genau.
Ich fahre nach Schweden und fress Fisch.
Ich fliege nach Spanien und fress auch Fisch. Und dann kommen wir wieder, blub, blub.
So sieht's aus. Bis am 17.8. Also, tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.